Fritz Wehner ist ein Kinder. Ein Interview mit Erin Friedschengler.
Herzlich willkommen zum Kinder-Anästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Heute ist Samstag, der 16. Juli 2022 und es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Und es ist auch schön, dass Armin wieder hier ist. Hallo Armin.
Hallo Gordon. In dieser Folge wird es ein Interview geben, und zwar mit niemand Geringeren als Erin Friedschengler. Ihn werden wir gleich noch genauer vorstellen, aber erst einmal möchten wir mit unserem Rückblick beginnen.
Ganz genau. Also als allererstes, es ist ja offiziell, ihr habt es mitbekommen, die letzte Folge wurde mit 3 CME-Punkten zertifiziert. Deshalb gab es auch diese 3 Passworte. Und ein Appell an euch, bitte, wenn ihr die Passworte bei uns eingebt, gebt die in der richtigen Reihenfolge ein. Versucht, Zahlendreher zu vermeiden. Keine Passwortmischung aus mehreren Folgen. Es dürfen immer nur die Passworte aus einer Folge dort auftauchen. Richtige Reihenfolge. Es ist wirklich so, dass wir sehr streng sein müssen. Denn wenn wir alles Mögliche akzeptieren, weil wir erahnen, ja, das wird schon so passen, dann wird man uns die Zertifizierung irgendwann wegnehmen.
Was denn?
Dieses Mal wird es wieder 2 Punkte geben, denn wir werden unsere Interviewpartner nicht so foltern, dass sie über 90 Minuten mit uns über ihr Thema reden müssen. Auch wenn sie es hier und da sicherlich auch ganz gerne täten. Aber wir werden 90 Minuten anstreben, jetzt in den nächsten Interviewfolgen, und damit gibt es 2 Punkte.
So sieht es aus. Genau. Nochmal zur Passworteingabe. Du hast gerade so schön gesagt in unserem Vorgeplänkel, eine Passworteingabe darf nicht weniger als perfekt sein beim Kinder-Anästhesie-Talk.
Genau. Das gilt auch für die EFN. Das ist nett, wenn ihr die EFN in Nummern, in Vierergruppen wegen der besseren Lesbarkeit uns übermittelt. Das hilft uns aber nicht wirklich weiter, weil wir die kopieren und auf die Server der Bundesärztekammer weiterleiten, und da dürfen keine Leerzeichen drin sein. Das heißt, die müssen wir dann wieder manuell rausnehmen. Also bitte die EFN einfach ohne Leerzeichen bei uns eingeben.
Ja, da fällt mir ein Lied vom Kabarettisten Bodo Wartke ein. Der hat ein Lied gesungen, das hieß, das sind Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Ich finde, das trifft das voll zu.
Ja, ich fühle mich voll geschmeichelt, dass wir jetzt hier mit diesem Projekt Zugang zu dem Bundesärztekammer-Server haben und mit einem Passwort dort einfach Punkte verteilen können. Ja. So, das ist lustig, weil wenn wir uns als Referenten, Moderator oder wissenschaftliche Leiter dort auch eintragen, wir vergeben uns natürlich auch Punkte, dann taucht so ein Schieberegler auf und dann können wir entscheiden, wie viele Punkte wir uns geben. Das finde ich ganz witzig. Aber liebe Ärztekammer, falls ihr das hört, wir sind natürlich immer sehr korrekt. Also wir machen das so, wie ihr es vorgesehen habt. Referenten bekommen doppelte Punktzahl und nicht mehr. Da achten wir auch sehr streng drauf.
Ja, aber das führt uns zum nächsten Thema. Die Vergabe der CME-Punkte hat uns, glaube ich, neue Spender generiert. Und dafür möchten wir uns sehr, sehr herzlich bedanken. Es gibt viele KollegInnen, die uns Spenden zukommen haben lassen, und darüber freuen wir uns wirklich sehr.
Ja, auch Oberärztinnen übrigens. Ja. Also ich weiß es nicht von jedem, aber ich habe einen Namen wiedererkannt, und das ist eine Oberärztin aus der Vivantes-Familie. Also von wegen, ich habe die verprellt. So sieht es nämlich aus, habe ich nämlich
Wenn
nicht.
Wenn die aus deiner Familie kommt, also deiner Krankenhausfamilie, vielleicht hast du sie ja bestochen oder so.
Mit Geld, damit sie uns was spendet. Das wäre meine Logik.
Ja, aber wir waren das. Wie hieß sie denn?
Isabel. Mehr möchte ich nicht sagen. Also ich meine, wahrscheinlich wird man sie jetzt sowieso identifizieren können. Aber wir wissen ja auch nicht, ob das unseren SpenderInnen recht ist, dass wir hier so nennen. Deshalb haben wir jetzt schon uns nur auf den Vornamen beschränkt und nicht den Ort auch noch benannt. Aber wenn ihr möchtet, dann können wir auch gerne Vorname, Klinik, Adresse, Geburtsdatum, können wir alles hier nennen, müssen es nur übermitteln, dann hauen wir das hier raus.
Hören nur unsere 1,8 Millionen Zuhörer. Muss man nur wissen.
Innen.
Innen. Wir bedanken uns außerdem bei Franziska.
Bei Alena.
Bei Lea, die sogar im Mai und im Juni gespendet hat.
Genauso wie Heike und Johannes und Dana von den Pin-Up-Dogs. Ich glaube, die sind uns in die Abo-Falle getappt. Ja, die sind abhängig geworden und die können jetzt nachts nicht mehr schlafen. Ja, wenn sie uns nicht irgendwas
spendet. Spendet ja auch regelmäßig. Das ist schon okay so. Ja. Aber immer ein bisschen mehr als Johannes. Das ist mir ganz wichtig.
Das ist eine Spirale. Mal gucken. Irgendwann schreitet PayPal ein, weil Summen überwiesen werden, die nicht mehr autorisiert werden können.
Es wurden auffällige Aktivitäten auf ihrem Konto gesehen. Dann vielen Dank auch an Björn.
An Arne.
An Markus.
An Tao. Ehemalige Kollegin. Hallo Tao, schön, dass du uns hörst.
Ja, habe ich mich auch drüber gefreut. Guido hat uns auch gespendet.
Sabine.
Moritz.
Volker.
Mariana.
Katharina.
Timon.
Timon, auch ehemaliger Kollege. Lieber Timon, du bist, glaube ich, gerade in Elternzeit und mit einem Bulli unterwegs in Kroatien. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Wenn du uns hörst, hup mal dreimal.
Genau. Anthony.
Andrea.
Sarah.
Magnus.
Und eben ganz frisch reingekommen, eine Spende von Leon. Vielen, vielen Dank euch allen für diese tollen Geste. Wir freuen uns wirklich sehr.
Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Coole Sache.
Und natürlich würden wir uns auch weiterhin über Spenden freuen. Dazu könnt ihr einfach auf unsere Homepage gehen, www.kinderanästhesie-talk.de. Dort lächelt euch ein kleiner Ich-will-fördern-Button an. Dort könnt ihr draufklicken, eine kleine Summe spenden. Wir würden uns darüber freuen. Und das war's.
Das war's. Ganz einfach. Tut gar nicht weh. Merkt ihr auch gar nicht am Monatsende. Wahrscheinlich.
Und es gibt keine Kinderanästhesie-Talk-Podcast-Folge ohne Martin Jöhr.
Und im Nachgang zu unserer Wacker-Folge, also alle die, die dies nicht gehört haben, weil das Thema irgendwie Klausurtagung in Kronberg klang ja vielleicht ein bisschen trocken und wir haben jetzt auch jetzt nicht so einen großen Buhai drum gemacht, dass wir mit Martin Jöhr gesprochen haben. Aber für alle die, die es verpasst haben, hört euch das mal an, das ist wirklich ein schönes Interview geworden und im Nachgang haben wir natürlich als Dankeschön Martin Jöhr eine unserer Talktassen zugeschickt und 2 Tage später kam ein Bild von ihm aus seinem Arbeitszimmer mit der Talktasse in der Hand, wie er uns zugelächelt hat. Und da ist mir fast das Herz stehen geblieben vor Glück. Ja, ich müsste dieses Bild ausdrucken und auf meinen Martin Jöhr-Altar im Wohnzimmer stellen. Das ist also wirklich etwas ganz Besonderes gewesen.
Den hast für mich, du ja. Wirklich. Du Groupie.
Komm, das war doch wirklich süß, oder? Das war doch echt
das war wirklich nett
Bild,
von
oder?
Ihm, genau.
Ja. Haben wir uns sehr drüber gefreut. Lieber Martin, vielen lieben Dank.
Vielen, vielen Dank. Und wir haben ihn auch nochmal gefragt, ob er mit uns ein richtiges Interview machen würde. Und zwar so eins mit Vorbereitung, mit Zeit nehmen, mit seiner Frau auch gerne. Und er hat zugesagt. Er hat uns auch
sogar gesagt.
Er hat uns sogar auch geschrieben, wann er wo ist. Mal gucken, ob wir das wiederum hinkriegen, da dann dabei zu sein. Aber hey, das ist doch eine super Perspektive.
Ja, ich werde schon da sein. Ich reise ihm ja eh überhin nach, heimlich.
Oh Mann,
dann mache ich das mit ihm.
Gut.
Durch die Hotelzimmertür klopfe ich nachts um 3.
Nein, 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 das machst du nicht. Kommen wir zum Rückblick auf unsere 8. Folge. Komplikationen im, Klammer auf, Kinder, Klammer zu, OP. War eine super Folge, gab richtig viel tolles Feedback, hat mich sehr gefreut. Ich fand diese Folge ja sehr abstrakt, habe ich auch gesagt. Habe mich da ein bisschen unwohl gefühlt in der Vorbereitung, aber im Nachhinein fand ich das wirklich, wirklich bereichernd. Und ein Spoiler vorweg, ich bin ja momentan auf Intensivstation und nach der Aufnahme dieser Folge ist mir mal so richtig klar geworden, wie viel Human Factors auf der Intensivstation ausgelebt werden. Es ist nichts anderes als Human Factors pur auf Intensiv. Ist mir mal so nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen.
Ja, und nicht nur auf Intensiv, sondern natürlich auch im OP. Da kann ich gleich eine Geschichte zu erzählen. Da rollen an sich die Fußnägel hoch. Nur mal kurz zusammenfassend, wir haben ja über Fehlerentstehung gesprochen in dieser Folge. Allgemein, natürlich spezielle Trigger im Kinder-OP, aber allgemein Fehlerentstehung, wie ein Fehler entsteht. Nein, falsch, wie ein Zwischenfall entsteht. Das haben wir auch ein bisschen unscharf in der Folge formuliert, ist es mir aufgefallen. Wir reden immer von Fehlerentstehung, aber es ist ja der Weg von einem Fehler, also sozusagen einem Zwischenfalltrigger, der sich durch diese Käsescheiben hindurch frisst, um dann ein Zwischenfall zu werden.
Fehler ist noch nicht das scharfe Ende, das meinst du, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also es entstehen Fehler durch verschiedene Dinge und die können dann zu Zwischenfällen werden, wenn die Sicherheitsbarrieren versagen. So ist es ja eigentlich richtig. Und das haben wir hier und da auch didaktisch nicht ganz sauber oder scharf voneinander abgegrenzt. Dann, wie wir uns im Stress, also wie wir Menschen uns im Stress verhalten mit all seinen Folgen und wie wir das erkennen, wie wir das vermeiden können, wie wir die Entstehung von Fehler vermeiden können und wie wir eine Fehlerkultur im Krankenhaus leben können, von der alle was haben und die auch dazu führt, dass Fehler kein zweites Mal gemacht werden. So, das war die Zusammenfassung.
Okay. Ich bin kurz eingeschlafen, aber ja, mein Scherz.
Tut mir leid, dass ich dich mit deinem Baby gelangweilt habe.
Nein, alles gut. Es ist ja, es ist so ein Thema, was man nicht in einem Satz abarbeiten konnte. Und das hat sich, glaube ich, auch in der Zeit dieser Folge wiedergespiegelt. Was ist trotzdem schön geworden und wichtig.
Ja, und eine Woche später stolper ich über Folgendes. Und zwar haben wir eine Kindernotfalltasche, die wir auf dem Kindernotfallwagen haben, mit dem wir dann im Krankenhaus Kindernotfälle abarbeiten können. Und das Problem war, immer wenn wir einen Intensivtransport innerhalb des Hauses gemacht haben, mit einem, also was heißt Intensivtransport, also beatmetes Kind von der Diagnostik in den OP zum Beispiel, ne, dann haben wir natürlich dieses Equipment immer dabei. Dann fehlte uns aber eine Tasche, also haben wir jetzt eine zweite angeschafft. Die habe ich jetzt aufgerüstet am Wochenende und in dem Medikamentenampullarium ist unter anderem auch Midazolam enthalten. Und eigentlich haben wir das in der, ich sag mal, dicken Konzentration, weil wir uns die Option auch nicht nehmen lassen möchten, das rektal oder nasal zu geben. Wobei ich von der nasalen Gabe mittlerweile vollkommen abgekommen bin, weil es brennt. So, und beim Befüllen hatte ich halt diese Ampulle in der Hand und hatte jetzt diese zwei Koffer nebeneinander liegen, die beiden Ampullarien. Und diese Ampullen sahen irgendwie unterschiedlich aus. Aber sie waren trotzdem Midazolam, 5 Milliliter Ampullen. Und dann guckte ich da genauer hin, weil mich das irritiert hat. Und auf der linken Ampulle stand drauf 5 Milligramm in 5 Millilitern. Und auf der rechten Ampulle stand drauf 5 Milligramm / Milliliter. Also 5 Milligramm pro Milliliter. Und da bin ich deshalb drüber gestolpert, weil ich diese dicke Konzentration in 5 Milliliter Ampullen überhaupt gar nicht kannte. Ich kannte die in 3 Milliliter Ampullen. 3 Milliliter, 15 Milligramm.
Aber die waren gleich groß, die Ampullen. Und das war der ganze
Die Ampullen waren gleich groß, es sind beides 5 Milliliter Ampullen. Und ich habe das irgendwie nicht verstanden, bis ich dann registriert habe, dass der Einkauf offensichtlich da etwas umgestellt hatte und wir jetzt 5 Milligramm pro Milliliter in 5 Milliliter Ampullen haben. Und dann denke ich, wir haben jetzt 25 Milligramm pro Ampulle? Das ist ja Wahnsinn. Und wir brauchen ja doch gar nicht. Wir sind ja nicht in der tiermedizinischen Hochschule und müssen irgendwie Pferde betäuben. Und dann habe ich mir die Vorderseite angeschaut und dezidiert durchgelesen und musste dann feststellen, dass in dieser 5 Milliliter Ampulle tatsächlich nur 3 Milliliter drin waren. 3 Milliliter zu 5 Milligramm pro Milliliter. Also mehr Verwirrung kann man eigentlich nicht stiften als Hersteller, dass man 15 Milligramm auf 3 Milliliter in eine 5 Milliliter Ampulle packt. Und das habe ich, diese beiden Ampullen habe ich fotografiert, habe das bei Twitter gepostet und es gab ein enormes Feedback, damit habe ich nicht gerechnet. Über 80.000 Menschen haben dieses Bild gesehen und viel kommentiert und aus diesen Kommentaren würde ich ganz gerne mal ein paar Ideen vortragen. Ja,
das machen wir gleich. Ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen. Du warst schon verwirrt in dieser Situation, in der du nur gepackt hast und diese Tasche vorbereitet hast. Man mag sich ja gar nicht ausmalen, was passiert, wenn du im Stress bist und gerade das brauchst. Und das ist ja nicht nur so, dass du an dem Ampullarium bist, sondern auch ein Pfleger oder eine Pflegerin, die du möglicherweise anleitest oder vielleicht noch jemand, der in Ausbildung ist. Und dem dann zu sagen, nee, nimm mal die 5 Milligramm Ampulle, aber mit der Konzentration 5 Milligramm pro Milliliter, aber das ist die 5 Milliliter Ampulle, aber nur mit 3 Millilitern. Das klingt ja schon so verwirrend, aber dann in einer Notfallsituation das auch so auszuspielen, ist ja völlig verrückt.
Ganz vergessen. Das ist einfach vorprogrammierter Zwischenfall. Da geht der Fehler durch die Käsescheiben wie ein Lötkolben durch Butter sozusagen.
Genau. Und genau darauf hat auch Narkosedoc hingewiesen, dass diese unterschiedlichen Midazolam-Dosierungen die häufigste Ursache sind für Zwischenfälle oder Zwischenmeldungen, weil es eben zu Zwischenfällen gekommen sind im deutschsprachigen Notfallmedizinraum.
Und das ist trotzdem nicht abgeschafft worden seitdem. Ne? Und das ist bei Midazolam wirklich sehr auffällig. Da gibt es die 1 Milliliter Ampullen. Ich meine, die gibt es in zwei Konzentrierungen, Darreichungsformen, 1 Milligramm pro Milliliter und 5 Milligramm pro Milliliter. Dann gibt es die 3 Milliliter Ampullen. Ich glaube ausschließlich mit 5 Milligramm pro Milliliter und die 5 Milliliter Ampullen, von denen ich bisher dachte, es gibt nur 1 Milligramm pro Milliliter. Jetzt weiß ich aber auch, es gibt 5 Milliliter Ampullen, allerdings nur mit 3 Millilitern gefüllt. Danke, liebe Industrie. Ein weiterer Kommentar von einem Twitter-User war, sieh es als Vigilanztest. Ich denke, das war mit so einem Zwinkersmiley gemeint. Und Dana hatte das kommentiert und meinte, nein, einfach nur nein, das ist kein Vigilanztest und ich würde das zu 100% unterschreiben, denn in einer Notfallsituation ist erstens jeder Test unangebracht und am Ende trägt ja das Kind die Konsequenz, wenn ich durch den Vigilanztest falle. Also was ist denn das für ein Quatsch? Ja, also man übersieht in der Stresssituation das sehr schnell, wir haben das ja auch hergeleitet, man sieht nur noch, aber man nimmt nicht mehr wahr und das ist natürlich dann eine latente Fehlerquelle, die man ausmerzen muss im Vorfeld. Ein anderer Kommentar war, naja, die Ampullen sehen doch unterschiedlich aus. Ne? Ja klar, kennen wir ja auch. Wir haben durch den Einkauf, kriegen wir verschiedene Hersteller mit dem gleichen Wirkstoff, je nachdem, was gerade irgendwie günstig ist oder überhaupt verfügbar. Im Moment ist ja auch nicht mal alles verfügbar. Und dann sind wir ja schon gewohnt, dass gleiche Wirkstoffe immer mal unterschiedlich aussehen. Wir hatten das mit dem Adrenol. Dann hat der Einkauf auf ein anderes Adrenol umgestellt, das in der Kühlung ausgefallen ist. Ja, also man durfte dann das Adrenol, was vorher Kühlpflicht war, durfte man nicht mehr kühlen. Und wir hatten jetzt eine ganze Charge im Kühlschrank liegen und haben uns mal gewundert, warum wir im OP damit irgendwie nicht mehr zurande kommen mit der Katecholamintherapie. Bis wir dann herausgefunden haben, anderer Hersteller, das muss nicht gekühlt werden. Das darf sogar nicht gekühlt werden.
Okay.
Also das hat aber gedauert, bis wir dahinter gekommen sind. Ne?
Mhm.
Und wenn man dann noch Stress hat, dann kann man es nicht auseinanderhalten, was man da jetzt wirklich in der Hand hält, welche Konzentration. Und man ist vielleicht froh, wenn man gerade mal den Wirkstoff identifiziert hat. Und da gibt es ja auch ganz viele Soundalikes oder Lookalikes. Ja? So, und das ist per se schon mal ein Problem. Aber ich glaube, dieser Fehler, über den wir da gestolpert sind, den kriegt man in einer Stresssituation nicht ausgemerzt.
Mhm, glaube ich auch nicht. Ja, JP hat dann das Vier-Augen-Prinzip verändert. Das schützt uns vor aktivem Versagen am scharfen Ende. Klar, das ist ein super Tool, dass wir uns immer die Ampullen mit den Wirkstoffkonzentrationen zeigen. Und das muss einfach etabliert werden. Das ist einfach ganz wichtig, dass man das macht, dass man diese Kultur aufrechterhält in einem Betrieb. Und auch wenn man schon zig Jahre Facharzt ist, das ist immer wichtig. Auch heute Morgen habe ich wieder ein PDK gelegt bei einer Schwangeren, habe mir auch wieder meine Ropivacain-Ampulle gezeigt oder zeigen lassen, dass es wirklich die 2 Milligramm pro Milliliter sind und nicht die 7,5 Milligramm. Das ist Standard, das sollte so sein. Und so kann man halt eben am scharfen Ende, bevor sozusagen ja, abgeschossen wird, nochmal prüfen, ob das alles so korrekt ist, wie es sein soll.
Eine Käsescheibe.
Hm.
Aber eben solche latenten Fehler überhaupt nicht in seinem Arbeitsumfeld unterzubringen, muss man halt noch einen Punkt früher ansetzen. Diese latenten Fehler, die bleiben ja unbemerkt. Die bleiben ja so lange unbemerkt, bis es irgendwann mal schief geht, bis irgendjemand am scharfen Ende den Karren vor die Wand fährt. Ja? Und das macht er ja nicht, weil er blöd ist oder weil er es mit Absicht macht, sondern er macht es, weil man ihm die Möglichkeit gegeben hat. Murphy's Law. Ja? Wenn etwas falsch laufen kann, wird es irgendwann falsch laufen. Das ist eine Frage der Zeit. Und dann ist es natürlich dann, und das bringt uns zur Fehlerkultur, überhaupt nicht zielführend, mit dem Finger auf diese Person zu zeigen und sie vielleicht sogar einem Regress
zu tadeln oder
tadeln oder zu sanktionieren. Und da gab es ein Beispiel von einem Twitter-User, der von seinem Kind erzählt hat, schon vor 20 Jahren gewesen, hatte irgendwie kein eigenes Immunsystem mehr und hat ein Medikament bekommen in der falschen Konzentration, in der falschen Dosierung, das ihm letztendlich das Leben gekostet hat. Und in der Konsequenz hat der Klinikkonzern die entsprechende Pflegekraft fristlos entlassen. Obwohl die Eltern, und das muss man sich mal überlegen, was dazugehört, dann noch für diese Person zu kämpfen, obwohl man gerade sein Kind verloren hat, obwohl die Eltern Widerstand dagegen aufgebracht haben, dass diese Krankenschwester nur verantwortlich gemacht wird, weil die genauso argumentiert haben, dass das nur ein Sandkorn im System ist und wenn man das System nicht ändert, dann wird irgendwer anders den gleichen Fehler wieder machen. Und da muss ich sagen, absolute Hochachtung und Respekt vor den Eltern, die in so einer Trauersituation noch diese Weitsicht haben und sich dann sogar noch für die Krankenschwester einsetzen. Und das ist aber genau richtig.
Das
ist
und genau die Krankenschwester richtig. War einfach nur das Bauernopfer, ne?
Richtig.
Die mussten irgendwie irgendwas machen, irgendwas zeigen, vorzeigen, dass man irgendwas gemacht hat, aber das war das absolut falsche Signal, diese Krankenschwester zu bestrafen. Voll schade und voll traurig. Also auf mehreren Ebenen eigentlich.
Ja. Es haben alle nur verloren. Und am Ende ist nicht mehr Sicherheit geschaffen worden.
Was würdest du dir denn wünschen, Gordon, dass das besser wird? Würdest du denn so ein Gesetz verlangen oder was wäre dein Wunsch, deine Konsequenz? Soll das aufhören mit den unterschiedlichen Konzentrationen oder wie?
Ach so, darauf, ich dachte, du weißt jetzt, was Fehlerkultur angeht. Also,
nee, ich meine jetzt speziell auf dieses Thema mit den Midazolam-Ampullen.
Naja, also es ist ja alles in Deutschland bis ins kleinste Detail geregelt, ne? Und ich verstehe nicht, warum es Herstellern erlaubt wird, dass jeder nach seinem Gutdünken irgendwas auf den Markt bringt. Natürlich muss das beantragt werden und es muss auch zugelassen werden und die BfArM gibt dann irgendwie ihren Segen. Aber das ist, finde ich, zu wenig vereinheitlicht. Also natürlich kann ich dir auch kein Patentrezept jetzt auskotzen, aber zumindest für solche Wirkstoffgruppen, die eine doch enge therapeutische Breite haben, im hohen Risiko einhergehen, dass man da einfach ganz klar sagt, irgendwie die und die Farben sind erlaubt, da müssen alle Hersteller sich dran halten, die und die Konzentration und das muss halt eben auch ganz klar erkennbar sein. Also genauso wie auf Lebensmitteln eben erkennbar ist, dass es eben vegan ist oder dass da Soja drin ist oder so. Ja.
Du meinst, es ist technisch umsetzbar und da gibt es bestimmt einen Hebel und da muss man sich einfach nur hinsetzen und das mal irgendwie lösen quasi. Ne?
Ja, es gibt halt nur keine Lobby dafür wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Bis dann bleibt uns halt nichts anderes, als vigilant zu bleiben. Dafür hilft vielleicht unser Podcast, aber es ist und bleibt ein Hochrisikobereich, in dem wir arbeiten. Nicht nur in der Kinderanästhesie, in der Medizin allgemein. Und ja, man muss jeden Tag sehr wachsam bleiben. Oder wie Martin Jörg sagt, immer zur Arbeit gehen, mit dem Ziel, es immer besser zu machen als zuvor.
Genau. Wir wollen Perfektion anstreben, aber nicht heute, sondern morgen. Wir wollen morgen perfekt sein. Das finde ich ein sehr schöner Ausspruch von einem weisen Mann. Aber du hattest mich, und das habe ich ja initial missverstanden, gefragt, was ich mir wünschen würde. Mhm. Und da dachte ich, du beziehst dich auf die Fehlerkultur. Aber wenn ich mir da was wünschen darf, dann würde ich mir eine offene, transparente, wohlwollende, wertschätzende Fehlerkultur wünschen im Krankenhaus. Dass man, wenn man einen Fehler gemacht hat oder fast gemacht hätte, den offen zugeben kann, das offen kommunizieren kann, dass man abgeholt wird und verstanden wird von den anderen Instanzen, dass dieser Fehler nicht auf diese Person zurückzuführen ist, sondern dass es eine Verkettung von Umständen ist, die eben dazu geführt haben, dass diese Person diesen Fehler gemacht hat. Mit der Konsequenz, eben das System dahingehend zu optimieren, dass dieser Fehler nicht mehr passieren kann.
Ja.
Wir haben ja gesagt, wir wollen Strukturen schaffen, die funktionieren, denn dann wird es auch funktionieren. Und wir müssen Strukturen abschaffen, die Fehler produzieren. Und damit hätten wir sozusagen Murphy's Law oder Anagramm Alfrim's Law wieder mal bewiesen. Strukturen schaffen, die funktionieren, dann werden sie auch funktionieren.
Genau mit diesem Enthusiasmus bin ich dann auch in den OP gegangen, habe meinem Kumpel Christian erzählt, hey, wir haben eine neue Folge aufgenommen, die ist super toll, geht um Fehlerkultur, und hat er mir auch von einem Zwischenfall erzählt, den er hatte mit einer Schwester im OP.
Er hatte einen Zwischenfall mit einer Schwester im OP?
Ja, so irgendwas ist passiert, aber jetzt nicht zwischenmenschlich, sondern halt am Patienten. So.
Ach so.
Und da meinte
er, hast du ja schon ein bisschen Aufmerksamkeit verloren gerade.
Ja, jedenfalls hatten die dann sich gestritten irgendwie, und dann hatten die 3 Monate lang nicht miteinander gesprochen und immer nur so abgearbeitet, den Patienten, sage ich mal, ja. Und dann irgendwas ist es von alleine wieder gut geworden, in Anführungsstrichen. Und
klingt ja schon ein bisschen nach so einem Pärchen, hm?
Ja, vielleicht ein bisschen, aber er sagte dann, man kann auch Probleme zerreden. Und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Er hat auch, glaube ich, recht. Ich weiß nicht, ob das so ein norddeutscher Ansatz ist, ne? Man muss nicht über alles reden, aber manchmal eben dann muss man eben doch reden. Und ich glaube, genau dieses gesunde Zwischenmaß ist wichtig.
Ich glaube, das ist ein
männlicher Ansatz. Was? Nee, das ist kein männlicher Ansatz. Ich meine, es gibt auch verschiedene Persönlichkeiten. Du kommst mit irgendwelchen modernen Ansätzen hier, mit Fehlerkultur, bla bla bla. Aber es interessiert nicht jeden, was wir hier erzählen. Das ist genau der Punkt. Man muss die Leute da abholen, wo die sind. Und manche Leute kannst du vielleicht gar nicht abholen. Das ist halt auch die Realität. Da so nüchtern müssen wir sein. Oder so ehrlich müssen wir auch sein, ja. Aber es sollte unser Bestreben sein, eine Fehlerkultur zu schaffen. Genau wie du es gerade gesagt hast. Wir sollten die Bühne dafür schaffen, darüber zu sprechen, und dann gibt es auch vielleicht weniger Frust auf allen Seiten, und dann bauen sich viele Spannungen ab. Das ist auch genau der Punkt. Das ist ein langwieriger Prozess, also im Mikrokosmos, wenn es um einzelne Patienten geht, oder einzelne Konstellationen, zwischenmenschliche Beziehungen, aber halt auch viel mehr noch so global betrachtet. Ich glaube, wir sind alle noch unzufrieden und überarbeitet, gerade in der Medizin, oder? Durch diese ganzen Ausfälle, durch Covid, durch die Verdichtung von Arbeitsprozessen,
ja,
und so weiter.
Ja, im Moment erfährt das wirklich eine neue Qualität der Zuspitzung.
Richtig, und das ist doch, dafür brauchen wir auch Fehlerkultur eben, das anzusprechen, das abzuarbeiten, und wir brauchen offene Ohren, und ich glaube, weil es die nicht so richtig gibt, in vielerlei Hinsicht, oder man hat das Gefühl zumindest, dass es die nicht gibt, das macht auch nochmal wieder viel Frust, und das ist halt, ja, so dann
und
die andere
Wahrheit.
Und weißt
du, was gut gegen Frust ist? Ich versuche das wirklich einzubringen, wo immer
Sport
es noch
machen.
Geht. Nee, besser.
Veganes Essen.
Noch besser.
Na?
Auch mal jemandem zu sagen, hey, hast du gut gemacht. Hey, das war gut. Nicht nur zu leben, ausbleiben von Tadel, ist das Lob zu verstehen, sondern aktiv hinzugehen, zu sagen, hey, weißt du, das war eine gute Anästhesie. Oder hey, das war eine super Wechselzeit. Wie hast du das gemacht heute? Den Saal hast du super gemanagt. So, ne? Oder Mensch, ich habe deine Kinder gesehen heute im Aufwachraum, die haben alle friedlich geschlafen und sind dann aufgewacht, haben noch ihr Eis bekommen und sind dann auf Station verlegt worden. Das war richtig gut, hast du gut gemacht. Ich garantiere dir, davon zehrt der Kollege, die Kollegin eine ganze Woche.
Ja, das
ist so
auch
einfach.
Dosierter Lob ist richtig. Übertriebener ist wiederum auch falsch.
Authentisch, authentisch, transparent und ehrlich. Man kann natürlich sagen, das war schlecht, aber aus dem und dem Grund war es nicht gut, weil es dem Patienten richtig am Ende schadet oder eben, man hätte es besser machen können. Man kann ja immer einen Weg finden, was Gutes dabei rauszuholen. Aber wenn es da mal gut war, und ich habe viele wunderbare Dinge jetzt erlebt, auch im OP von jungen Kollegen und Kolleginnen, die einfach engagiert waren und gute Arbeit geleistet haben, dann muss man das auch denen einfach auch mal sagen. Ja,
ja. So. Das ist echt lustig, weil ich rufe da manchmal die Kollegen persönlich an und frage so, na, du hast auch den und den prämediziert, ne? Und dann kommt es mal so, oh je, ja, was habe ich gemacht? Nee, war alles super, wollte ich nur sagen, wie geil das war, was du gemacht hast. Voll gut, dass du an Tablock gedacht hast und so weiter. Ne? Das fand, aber die meisten haben erstmal Angst. Und das, aber ich glaube, es liegt nicht an mir, weil die, das kann gar nicht an mir liegen, weil die mich gar nicht kennen manchmal, wenn ich die anrufe. Das
liegt am System, weil es nicht
ja, es liegt am System, genau. Und das finde ich so traurig und schade irgendwie.
Ja. Ja.
So, schließen wir das Thema ab mit dem Rückblick. Und kommen wir jetzt zu unserem Interview. Wir haben mit niemandem geringeren als Professor Dr. Ehrenfried Schindler gesprochen. Und dieses Interview haben wir mit ihm schon in Kronberg aufgenommen, auf der Tagung des wissenschaftlichen Arbeitskreises Kinderanästhesie. Das war Mitte Juni. Das heißt, gleich spielen wir euch das Interview ein.
Und bevor wir ihn vorstellen, ist es Zeit für unser erstes Zertifizierungspasswort. Und das lautet 0206. 0206.
Aber stell uns doch erstmal Professor Dr. Ehrenfried Schindler vor, lieber Gordon.
Ja, das ist ein cooler Typ. Der war Chefarzt in der Kinderklinik St. Augustin, das kann man sagen. Und es ist ein ehemaliger Präsident der Europäischen Gesellschaft für Kinderanästhesie, der ESPA. 2019 wurde er berufen auf den ersten und bisher einzigen Lehrstuhl für Kinderanästhesie in Deutschland. Und der befindet sich an der Universitätsklinik Bonn.
Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Kinderkardioanästhesie und als Kinderkardioanästhesist hat er eine Riesenexpertise, was die Kanülierung von Arterien und zentralvenösen Zugängen bei Kindern angeht, vor allem auch bei ganz kleinen Kindern. Und diese Expertise hat er mit uns geteilt in einem Interview, das ihr jetzt gleich hören werdet. Wir wünschen euch viel Spaß dabei, es war ein sehr interessantes und gutes Gespräch und wir hoffen, dass ihr auch davon profitieren werdet. Hallo, das ist der Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Heute haben wir eine Interviewfolge und wir befinden uns hier im Hotel in Kronberg. Hier findet in Kronberg nämlich die Jahrestagung des WAKA statt. Deshalb hört man auch vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche, weil hier kräftig vorbereitet wird. Hallo Gordon erstmal.
Hallo Armin.
Möchtest du unseren Interviewpartner vorstellen?
Ja, also wir beginnen unser erstes Interview eigentlich gleich in der Königsdisziplin. Wir haben zu Gast den Lehrstuhlinhaber des ersten und bisher einzigen Lehrstuhls für Kinderanästhesie, den es überhaupt gibt in Deutschland. Den gibt es in Bonn. Er war ehemaliger Chefarzt der Kinderklinik St. Augustin und ist seit 2019 jetzt in der Universität Bonn tätig. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Kinderkardioanästhesie und es ist kein geringerer als Professor Dr. Ehrenfried Schindler. Herzlich wow. Willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich wirklich.
Ja, und wir erst.
Ja, wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir uns duzen, wie es Kinderanästhesisten machen.
Auf jeden Fall.
Deshalb dürfen wir auch Freddy sagen.
Sehr gern.
Schön.
Ja, eingangs erwähnt, du hast den Forschungsschwerpunkt Kinderkardioanästhesie und damit hast du eben als Kinderkardioanästhesist unzählige zentralvenöse Katheter gelegt, arterielle Punktionen durchgeführt und heute möchtest du uns an deiner Expertise teilhaben lassen. Dazu haben wir ein paar Fragen zusammengestellt. Ich glaube, wie immer geht's mit der Indikation los. Ja, kannst du uns was erzählen, wie und wann du die Indikation für einen ZVK oder eine arterielle Blutdruckmessung stellst?
Du hast es ja gesagt, ich komme ja aus dem Bereich Kardioanästhesie. Ich habe natürlich wie viele andere auch mit der Erwachsenen-Kardioanästhesie angefangen. Das war so 92, 93, bin ich irgendwie zufällig in Gießen damals dazugekommen. Und die Gießener hatten damals schon sehr früh angefangen mit der Kinderkardioanästhesie auch. Das war so um 90 rum, das waren wirklich noch die Zeiten, wo dann die Norwood-Operation ausgedruckt wurde und dann so per Plakat an den OP mit TESA geknüpft wurde, man immer wieder der Operateur dann, ne, währenddessen geguckt hat, was er da macht. Also es war wirklich eine Pionierzeit, muss man sagen. Ja, dann wächst man da langsam so rein. Und aus diesem Grund, warum ich das sage, ist, ich bin mit diesen invasiven Maßnahmen aufgewachsen und groß geworden und mir fällt sehr leicht. Und das ist vielleicht auch in der Grund ein bisschen, warum ich vielleicht eher als andere eine Indikation stellen würde, jetzt ein invasives Monitoring zu machen, weil es mir einfach sehr leicht fällt und weil ich es dadurch auch sehr, sehr komplikationsarm, glaube ich, machen kann. Und insofern ist die Frage nach der Indikation natürlich immer, die wissenschaftliche Antwort wäre immer, Patient mit Risikofaktoren, ASA-Risikogruppe 3 aufwärts für großen, komplexen Eingriff, wo Blutung droht, wo Kreislaufinstabilität droht. Also das wären so die Klassenindikationen. Aber ich persönlich bin natürlich auch da immer eher so ein bisschen ja, auf der invasiveren Seite unterwegs, sage ich ganz ehrlich.
Aus der eigenen Erfahrung heraus.
Ja, ja, genau.
Kann ich auch so bestätigen. Unser Oberarzt macht das auch liberaler als ich, würde ich mal behaupten. Manchmal haben wir so Diskussionen, wenn so ein krankes Kind für eine größere OP kommt, dann sagt er, ja, mach ein ZVK rein. Und ich so, nee, ich würde es gerne mit 2 Zugängen versuchen. Und da merkt man schon vielleicht, dass es wichtig ist, woher man herkommt.
Ja, das ist ein Grund. Und dann ist natürlich auch die Kinderanästhesie nochmal was Besonderes, denn im Erwachsenenbereich können wir sehr leicht periphere Zugänge legen. Das ist ja kein Problem. Ne? Wenn ich uns so angucke, jetzt die Venen, die springen dir da entgegen, das ist wirklich kein Problem. Nur beim Kind ist es ja oft schwierig. Und wir wollen die ja nicht jedes Mal sedieren oder groß Embla-Pflaster kriegen. Und da ist halt manchmal ZVK ganz gut. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass die danach noch Antibiose kriegen, häufige Blutentnahmen, ist es oft günstig, auch nicht nur für die OP, sondern auch für die ersten postoperativen Tage eben Venenkatheter zu legen. Und deswegen ist es auch meiner Meinung nach ganz günstig, sich dann mit den Behandlern abzustimmen. Ruhig auch mit dem, nicht nur mit dem Chirurgen, sondern vielleicht auch mit dem Pädiater, wo die dann hinterher auf die Station kommen. Und das halte ich auch für sehr wichtig.
Also so eine vorausschauende Indikationsstellung?
Ja, natürlich.
Hast du Kriterien, nach denen du Lokalisationen auswählst? Hast du da besondere Vorlieben? Gibt es Red Flags?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich jetzt so die Komplikationshäufigkeit anguckt, ich denke jetzt mal an Thrombosen, da ist der sicherlich mit gefährlichste Ort der Nabelvenenkatheter, wenn der gelegt wird bei den Neugeborenen, die sofort operiert werden, so schnell wie möglich raus. Der zweit risikoreichste Bereich ist die Femoralvene. Dann kommt die Subclavia und ich denke, der risikoärmste Ort ist die Vena jugularis interna. Und deswegen legen wir fast ausschließlich jugularis interna. Übrigens auch bei den Herzoperationen. Und da ist so ein bisschen der Unterschied, wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde, sondern vielleicht jemand von einem anderen Zentrum, der würde sagen, auf jeden Fall nur in der Vena femoralis, denn wenn die mal oben dann noch Anastomosen bekommen und da ist die Vene kaputt, dann funktioniert die obere Anastomose nicht. Also das ist dann das Argument dafür. Unser Argument ist immer eher, dass wir sagen, diese Kinder kriegen noch jahrelang immer wieder Herzkatheteruntersuchungen. Und wenn wir dann unten die Gefäße kaputt machen, kann der Kardiologe nichts mehr machen. Oder hat es wesentlich schwieriger und noch viel schwieriger als der Patient. Deswegen ist mein erster Ort die jugularis interna.
Also auch vorausschauende Auswahl der Lokalisation.
Absolut.
Ne? Sehr weit vorausschauend, ja.
Gibt es da Unterschiede, was die Infektionsrate angeht?
Also ja, natürlich. Denn die Femoral Vene ist ja im Bereich der Windel, insbesondere bei den Windelkindern. Und das ist halt potenziell feuchter Bereich. Also, abgesehen auch mal davon, dass dann Pflaster nicht so gut kleben und so weiter, gibt es, denke ich, viele Gründe, da nicht hinzugehen.
Sollte man auch nicht vernachlässigen, ne? Darüber nachzudenken.
Und ich klebe dir auch, können wir nachher nochmal drüber reden.
Okay, gibt es auch andere Zugangswege bei Kindern, wenn man sie katheterisieren möchte, andere als bei Erwachsenen?
Ja, also mein geschätzter Freund und Kollege Christian Breschern aus Klagenfurt hat ja diesen Zugang über die Vena brachycephalica supraklavikulär empfohlen. Und das war ganz witzig, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Das war der ESPA-Kongress, Europäische Gesellschaft für Kinderanästhesie, damals in Mallorca. Übrigens auch das erste Mal, wo ich auf Mallorca war. War ganz toll. Und da hatten wir im Vorfeld immer wieder Kurse gemacht zur schwierigen Venenpunktion und haben dafür so kleine Schweinshaxen genommen, haben da mit einer Rettung halt Schlauch durchgezogen und haben dann daran punktiert, um es möglichst High Fidelity, so realitätsnah zu machen. Das ist eine
super Idee.
Ja, Moment. Das Problem aber ist die dicke Schwarte. Also die dürfen halt nicht so eine Fettschicht drauf haben, da kommst du schlecht durch. Ne? Und dann natürlich hatten wir das auch mal bei Kinderanästhesie aktuell in Köln gemacht. Mehrheimer Kliniken, da habe ich dann hinterher eine böse Rüge von Professor Wappler bekommen wegen der Hygiene. Da haben wir es damals mit Hähnchenknochen und mit dem intrauszellen Zugang gemacht. Also hygienisch, weiß ich nicht. Also, wir haben es halt auf jeden Fall gemacht.
Machen wir aber auch immer, oder beschwert
sich keiner. Und da war es nämlich so, da habe ich zum ersten Mal während dieses Workshops Christian Breschan kennengelernt, der mit mir Tutor war. Ich kannte ihn vorher nicht. Und er hatte diesen Zugang vorgestellt. Und während ich in seinem Vortrag saß, habe ich mir gesagt, das ist klasse. Das ist richtig, sieht gut aus, klingt gut, muss ich ausprobieren. Und das Erste, was ich zu Hause gemacht habe, war, das tatsächlich dann auszuprobieren. Und denke, das gehört mittlerweile auch zu meinem festen Armamentarium an Zugängen.
Kannst du uns den beschreiben, wie du den durchführst?
Ja, und zwar, du gehst auf der linken Seite, der Patient. Ja, die wollen Besteck.
Okay, also aus dem Leben heraus, ne? Ganz klar, wir sind halt nicht im Studio. Ne?
Also Grundlage bei allen Punktionen ist die Lagerung. Das heißt, die Kinder kriegen eine kleine Rolle, kann man ein kleines Handtuch nehmen, ein bisschen zusammenrollen unter die Schulter, dass der Kopf wirklich überstreckt ist. Natürlich, der Hals darf auf keinen Fall freischweben, ganz klar. So, ne? Aber so, dass der Kopf leicht überstreckt ist und der Kopf guckt zur Gegenseite. Das heißt, auf die rechte Seite, dass die linke Seite exponiert ist. Und dann suche ich mit dem Schallkopf die Vena jugularis interna und die Carotis auf in Höhe vom Krikoid. Kurze Achse. Und dann verfolge ich die Vene nach caudal, bis ich etwa auf die Klavikel komme. Und dann sieht man schon so ein bisschen, wie die Vena jugularis interna in die Anonyma quasi übergeht und dann anguliere ich den Schallkopf Richtung caudal. Also quasi, dass der Schallkopf genau Richtung Subclavia zeigt. Ne, den muss man dann so ein bisschen kippen. Und dann sieht man genau die Einmündung Subclavia, Vena jugularis interna und Brachycephalica. Und dann gehe ich ein bisschen nach medial mit dem Schallkopf, dass ich wirklich so wie so eine S, diesen S-förmigen Verlauf, Vena jugularis interna, Vena anonyma und dann geht es dann in die Vena cava superior und dass ich genau diesen S-förmigen Verlauf sehe und dann hat man einen absolut geraden Weg quasi lange Achse punktiert ins Gefäß. Also du siehst die Nadel über den gesamten Verlauf und du hast halt nichts im Weg, was dich nervt. Also da ist keine Karotte, da ist keine Lunge, keine Pleura im Weg und auch nichts sonst. Also insofern würde ich sagen, das ist ein relativ sicherer Zugang, solange du die Nadel siehst. Die Nadel musst du immer sehen. Also bitte nicht blind irgendwie so irgendwie die Tiefe runter, weil die Nadel ist schon lang. Also du bist schon, wenn du es unkontrolliert machst, schnell in der Pleura. Aber wenn du die Nadel verfolgst und wirklich siehst, was nach ein bisschen Übung relativ einfach ist, dann ist das ein brillanter Zugang, den ich auch zum Beispiel, wenn jetzt mal wirklich schwerer Venenzugang und du siehst wirklich keine peripheren Venen, auch im Ultraschall schwierig, dann lege ich da so einen 5 cm Aero-Katheter 24G, 22G rein, geht wunderbar.
Und ist das dann, gibt es da eine Altersbegrenzung oder machst du es bei allen Kindern? Oder?
Also Christian Breschan hat das runtergemacht bis 1400, 1500 Gramm. Also wir machen es, also 2000 Gramm haben wir auch schon gemacht. Das ist relativ problemlos. Dann auch tatsächlich mit der 22G-Kanüle.
Ja, das ist auch ein guter Übergang zu unserem nächsten Themenkomplex, was wir uns so überlegt haben, was wir gerne wissen wollen. Wir wollen über ZVKs reden und du hast auch schon gesagt, welche Katheter du gerne nimmst und welche Größen. Nach welchen Kriterien suchst du denn die Anzahl der Lumina aus, wenn du ein ZVK legst? Oder wann verwendet ihr einlumige ZVKs? Wie ist da sozusagen die Entscheidungsfindung?
Also einlumige ZVKs würde ich immer dann verwenden, wenn die Indikation tatsächlich die postoperative Antibiotikagabe, häufige Blutentnahmen und so weiter sind, aber jetzt für die Prozedur keine großen Schwierigkeiten zu erwarten sind. Also weder große, ja jetzt keine großen Blutverluste oder so, der sich nicht, vor allen Dingen keine Katechalaminggaben. Und ich denke, das ist entscheidend, denn sobald du antizipierst, dass du irgendwann mal kreislaufaktive Substanzen geben musst, brauchst du ja eigentlich zwei Lumen, dass du nicht Blutentnahmen und Bolusgaben über einen Lumen machen musst. Denn der ZVK ist ja nicht nur für Antibiose und für Blutentnahmen hinterher wichtig, sondern du willst ja auch gemischtvenöse oder zentralvenöse Sättigung zum Beispiel abnehmen und auch Kurven sehen. Und da, denke ich, sind dann zwei Lumen mindestens ganz gut.
Und für den Einlumen ZVK spricht halt, dass wir, wenn wir wirklich nur regelmäßige Blutentnahmen oder Antibiotikagaben haben, eben kein abgestöpseltes Lumen haben, was sich infizieren könnte.
Genau.
Ist das die Überlegung?
Genau. weil auf den Stationen, die haben dann ja immer irgendwie ihre Spritzenpumpen laufen, hast du dann 3 Spritzenpumpen oder so, wenn es ein 3-Lumiger ist, das ist dann ja völlig unnötig. Und abstöpseln würde ich nicht tun, weil abstöpseln bedeutet immer, dass eine Flüssigkeit steht. Und immer dann im Körper, wenn Flüssigkeiten sich nicht bewegen, wenn, dann gibt es entweder Thrombosen oder Infektionen.
Und das heißt, ihr habt dann einen Jonosterilperfusor oder
eine, ja, genau, dann läuft dann irgendwas auf 2 drüber. Milliliter pro Stunde. Aber, ne, je kleiner die Kinder sind, desto weniger Volumen will man applizieren. Das ist dann auch immer ein Thema. Also deswegen ist dann eben der Einlumenkatheter besser.
Nun ist das sehr von der Lokalisation abhängig, was für andere Komplikationen außer Infektionen durch den Katheter oder durch die Anlage des Katheters möglicherweise hervorgerufen werden. Was sind denn so die häufigsten Komplikationen? Worüber, womit müssen wir rechnen und worüber müssen wir die Eltern aufklären?
Na gut, da musst du, denke ich, unterscheiden zwischen Frühkomplikation, also bei der Anlage, und sagen wir mal Spätkomplikationen, was durch die Liegedauer angeht. Fangen wir beim letzten an, das ist Infektion, Thrombose.
Das ist immer der Grund, warum sich die Pädiater bei uns aufregen. Warum haben wir ein ZVK gelegt? Dann hat er übermorgen eine Thrombose wieder. Das ist so.
Ja, ist ja auch, sagen wir mal, man muss die Kollegen da ja auch ernst nehmen. Ne? Insofern, glaube ich, ist es halt immer gut, ne, eben die Überlegung anzustellen, brauche ich einen Lumen, brauche ich 2 Lumen, brauche ich 3 Lumen. Wenn ich nur einen Lumen brauche, eben für Antibiotikagabe, kann ich auch einen dünnen Katheter nehmen. Da brauche ich jetzt nicht so ein dickes Rohr. Wenn ich aber einen Patienten mit extrem schlechten Venenverhältnissen habe, wo ich Blutverlust antizipiere, da ist es mir einfach wichtig, einen sicheren und guten Venenzugang zu haben. Und da tendiere ich dann auch schon mal zum 3-Lumen-Katheter, dass ich dann halt auch noch notfalls Volumen geben kann über den ZVK. Also das sind dann eben die Dinge, die man auch mit den Kollegen besprechen kann. Aber ich denke, Sie haben durchaus recht. Also wenn er lange liegt, ist immer ein Risiko.
Und die Frühkomplikation nochmal?
Frühkomplikation ist halt jede Art der Gefäßverletzung, Blutung, Pneumothorax und was wir zum Beispiel auch schon gesehen haben in der Vor-Ultraschall-Area, dass dann eben auch Karotisverletzungen auch langstreckig vorkommen durchaus. Also wenn du zum Beispiel mit der Nadel durchstichst und dann an der Karotte entlang schrappst, dann kannst du die tatsächlich ein paar Millimeter durchaus auch aufschlitzen.
Das ist mir aus der Erwachsenenchirurgie-Fall bekannt auch.
Ja, ja, also mir ist da auch ein Fall bekannt aus meiner Praxis, wo ein sehr, sehr erfahrener Kollege punktiert hat und der Patient wurde bei der Einleitung immer tachykarder, aber das Problem war da, langjährig erfahrener Kinderanästhesist, für den ist dann die Tachykardie jetzt nicht so das Alarmzeichen, aber das war ein älterer Patient. Also, und da kam es tatsächlich zur intrathorakalen Blutung dann und mussten dann eben transfundieren. Verrückt, war sehr unangenehm.
Also meine Erfahrung bei zentralvenösen Punktionen bei Kindern ist ja, dass 3 Sachen wichtig sind. Erstens die Lagerung. Ja,
absolut.
Zweitens die Lagerung.
Ja.
Und drittens die Lagerung.
Würde ich unterschreiben.
Wie lagerst du denn ein Kind vor einer zentralvenösen Punktion? Du hast ja schon angedeutet, dass du Schulterrollen machst.
Immer,
und,
ja.
Und drehst du deinen Kopf immer kontralateral zur Punktion, zur Punktionsseite?
Mit oder ohne Ultraschall?
Wie machst du das denn, mit oder ohne?
Nee, ich bin ja ein alter Sack und habe es ja ohne Ultraschall gelernt. Und da würde ich durchaus unterscheiden. Ne? Wenn du es jetzt Landmark-basiert machst, da würde ich den Kopf gerade liegen lassen. Überstreckt, aber gerade liegen lassen. Einfach aus dem Grunde, weil wenn du dir die Anatomie vor Augen hältst, läuft ja die Arterie, die Vene in so einer gemeinsamen Gefäßnervenscheide. Das heißt, die liegen parallel. Die Vene ist aber nicht, die ist ja nicht wie eine Arterie, die hat keine Muscularis, das heißt, die ist so ein Schlabbersack und ist so ein bisschen um die Arterie so ein bisschen rumkonfiguriert. Wenn du jetzt den Kopf drehen würdest, verlagert sich die Vene so ein bisschen über die Arterie. Also ne, die drehen sich so drüber. Und wenn du dann eben eine Landmark blind stichst, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du in die Arterie punktierst. Deswegen lasse ich die einfach, wenn ich die gerade liegen habe, taste ich die Arterie und kann wirklich, wenn ich direkt neben meinem tastenden Finger den Puls fühle, gerade, also parallel dazu punktieren, komme ich nie in die Arterie, aber bin immer in die Vene. Und deswegen lasse ich die da eben gerade liegen.
Dass wenn die übereinander liegen, dann stichst du durch die Vene durch, du komprimierst du mit der Nadel, du kriegst es gar nicht mit, dass du in der Vene warst, weil du dann direkt durch die Vene in die Arterie gehst. Ja?
Ist doch das, was wir oft sehen. Jetzt im Ultraschallzeitalter wissen wir endlich, warum es so ist, dass wenn wir reingehen, kein Blut kriegen, aber wenn wir es dann zurückziehen, kommt das Blut auf einmal. Das ist einfach, weil die Venenwand ist ja so dünn, da kannst du ja teilweise, bei der Herzchirurgie siehst du das, du kannst die Schrift des ZVKs durch die Venenwand lesen. So dünn ist das, ne? Und die bleibt einfach vorne an der Nadel kleben und mit dem Druck der nach unten geführten Nadel komprimierst du die Vene. Du ziehst die zu und wenn du zurückziehst, ziehst du die wieder auf. Das siehst du.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich auch drinnen bin in der Vene. Ich sehe das im Ultraschall und dann aber kommt trotzdem kein Blut zurück. So, ich habe das Gefühl, dass doch die letzte Membran nicht durchstoßen ist. Kennst du dieses Phänomen auch? Oder?
Ja, ja, klar.
Was machst du dann? Noch einen kleinen Impuls? Oder?
Ja, weiterstechen. Ne? Mhm. Also ich denke, im Erwachsenenbereich, das habe ich übrigens von den Kollegen der Uni Bonn gelernt, fand ich eigentlich auch ganz toll. Bei den Erwachsenen machen die das so, dass die Ultraschall gestört, kurze Achse, die Nadelspitze identifizieren und dann mit der Nadelspitze den Schallkopf Richtung Gefäß bewegen. Das heißt, die verlieren nie die Nadelspitze aus dem Auge und positionieren die dann in der Mitte der Vene und gehen dann weiter und hangeln sich sozusagen mit dem Schallkopf in der Vene vor. Ist total elegant, weil du machst nur ein Loch. Dauert ein bisschen länger. Finde ich aber so bei 3-4 Kilo Kindern insbesondere dann, die haben ja eine sehr lockeres Subkutangewebe und wenn du das nur so ein bisschen drückst mit dem Schallkopf, komprimierst du das schon. Also da finde ich das extrem schwierig. Und deswegen würde ich da eher die Technik propagieren. Ich gehe wirklich tatsächlich durch die Vene und ziehe dann zurück. Und wenn dann Blut kommt, bin ich 100% sicher, dass ich gerade ebenso im Gefäß bin, aber habe halt nach oben noch 1-2 Millimeter sicher intraluminal.
Und stehst du dann in Plane oder out of Plane auch? Also das, wenn du
Out of plane, kurze Achse.
Mhm. Und welchen Schallkopf benutzt du? Einen Hockeystick oder einen Linearschallkopf?
Also der Hockeystick ist gut, weil er flach ist. Ich nehme den aber sehr ungern. Also ich nehme eigentlich der Hockeystick ist ja auch ein Linearschallkopf. Nur halt, dass der eben nicht in der Mitte die Rotationsachse hat, sondern ein bisschen an der Seite, also lateral. Und das finde ich eher nachteilig, weil wenn ich den rotiere, neige ich immer dazu, ein bisschen den abzukippen. Und wenn die Rotationsachse genau in der Mitte ist, finde ich das einfach leichter. Also ich nehme immer die, aber die sind von der Größe sind die gleich wie die Hockeysticks. Also Linearsonde, wenn es geht, 12 Megahertz oder mehr, dass du halt eine geringe Eindringtiefe, aber hohe Auflösung hast. Wir haben jetzt ein System mit einer 19 Megahertz Sonde, die ist klasse.
Das glaube ich. Da kannst du auch die Schrift wahrscheinlich des ZVKs
lesen. Ja, ein Zentimeter Auflösung, da siehst du wirklich im Lymphknoten jede Struktur.
Und wenn man das jetzt nicht verwendet, es ist vorhanden, angenommen es ist vorhanden, aber man verwendet es nicht, weil man alter Hase ist und man macht es nach Landmarken. Mhm. Und es kommt zu einer Komplikation. Ist man da vor Gutachtern schlechter aufgestellt oder würdigen die schon auch die Erfahrung, die du hast und dass du damit groß geworden bist?
Also ich denke, kommt ein bisschen auf die Situation an. Wenn ich jetzt so im Aufzug gesehen zu einer Reanimationssituation komme und durch Zufall ist da gerade ein ZVK, denke ich, würde das zu meinen Gunsten ausgelegt werden. Aber so, also ich denke mal dran, wenn ich jetzt Gutachter wäre, also ich denke schon, wir leben im Ultraschallzeitalter. Und obwohl ich es gut kann ohne, mache ich es nicht mehr ohne.
Hm. Vielleicht sollten wir dann das im Hinterkopf behalten, was wir heute gehört haben. Stell dir vor, es ist dein Kind.
Hm. Ja, ja,
das
genau,
ist, glaube ich, eine gute Referenz.
Ja, würde ich es immer sagen, nimm den Ultraschall. Dieses blinde Gestocher, das ist ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Welche Standards habt ihr zur Hautdesinfektion?
Das ist eine witzige Frage, weil ich habe mal einen Vortrag gehalten über Technik ZVK legen und war ich der Meinung, dass das irgendwie ganz, ganz nett ist. Bis zu dem einen Zeitpunkt, wo dann jemand gesprüht hat. Und dann ging es die Diskussion nur noch darum, ob man wischt oder sprüht. Und ja.
Ist die gelöst worden? Weil das ist ja eine immerwährende Diskussion eigentlich, oder?
Ja, sagen wir mal so, wenn man jetzt meinen sehr, sehr geschätzten Kollegen Hans-Gerd Wolf fragen würde, meinen Nachfolger in der Kinderklinik in St. Augustin, würde er sagen, man muss wischen wegen der Aerosolbelastung. Und Aerosole sind ja im Covid-19-Zeitalter, was, womit wir uns nur beschäftigen, die sind da. Und da wird halt eine gesundheitliche Belastung gesehen.
Also Arbeitsplatzbelastung kriegt man immer alle, ne?
Kriegt man immer alle, ja. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich jetzt, wir sind ja unter uns, das wird ja nicht öffentlich,
nein, auf
ne,
gar
so richtig,
Fall,
ne?
Ja, auf keinen Fall.
Also bleibt ja unter uns. Ich sprühe wieder, weil das ist einfach, das ist verfügbar. Das ist schnell da. Ich sehe, dass das alles gut benetzt ist und ich nehme das auch als Vorlauf für den Ultraschall.
Wie machst du das, Gordon?
Ja, tatsächlich meistens beides. Also wir sprühen in der Vorbereitung, weil bis das alles gerichtet ist und so, lasse ich immer schon mal sprühen und dann wasche ich aber auch
noch. Ja, genauso machst du auch. Ja.
Aber farblos, oder?
Farblos, ja.
Ja.
Mit Remanenz, ohne?
Ja, das ist ja, wir haben ja dieses Kodan, das ist ohne Remanenz, müsste ja dann dieses, wie heißt das?
Octinidin haben wir jetzt.
Octinidin, genau. Wobei, wir sind ja kein, Gott sei Dank, ne, keine Chirurgen, das heißt, wir machen ja keine Folie drauf und haben jetzt nicht keine stundenlangen Prozeduren, sondern wir reden ja von 2 Minuten.
Also,
ich glaube, da ist die
wenn
Remanenz.
Freddy das macht.
Bei dir sind es 2,5. Ne?
Na.
Da ist die Remanenzwirkung irgendwie nicht so.
Ich hatte es auch so verstanden, dass es eine gewisse Prophylaxe gegen Infektionen beim liegenden Katheter gibt. Mhm. Habe ich das falsch verstanden?
Müsste ich mich tatsächlich jetzt nochmal belesen, ob es tatsächlich beim liegenden Katheter entscheidend ist, denn der liegt ja über 2, 3, 4, 6, 8 Tage. Ob das da so lange wirkt, kann ich
so
mir
lange
eigentlich kaum
nicht
vorstellen.
Nicht, ne? Aber vielleicht so die ersten 2, 3 Tage oder 48 Stunden, ich weiß es auch nicht.
Ich glaube, man, ja, also müsste ich mich selbst nochmal belesen. Also denkt, man redet da vom Stundenbereich, aber kann sein.
Zu der Lagekontrolle des ZVKs, da benutzen wir bei Erwachsenen ja manchmal AlphaCut.
Mhm.
Ist das auch bei Kinder-ZVKs möglich?
Ja, gibt es Kollegen, die das machen. Wir wollen ja jetzt gerade so eine Studie machen, wo wir Lagekontrolle mit Ultraschall untersuchen wollen. Da hat zumindest ein Zentrum gesagt, nee, kann ich gar nicht teilnehmen, weil ich mache nur AlphaCut. Das Problem ist ganz einfach, die Drähte, zumindest die, die wir verwenden, die haben keine Markierung. Das heißt, ich müsste die erst im Vorfeld reinfuddeln, gucken, wann guckt der vorne raus, dann irgendwie markieren und dann wieder raus. So, das ist, finde ich, ein bisschen viel Gefummel. Und dann ist es ähnlich wie mit dem Landmark-gesteuerten, Ultraschall-gesteuerten. Es ist halt nur ein indirekter, ein Surrogatparameter für die Lage. Und mit dem Ultraschall kann ich es ja wirklich sehen. Und deswegen verwende ich eigentlich lieber den Ultraschall.
Zur Lagekontrolle.
Ja, klar.
Also nicht nur, ob der Katheter intravenös liegt, sondern ja, du identifizierst die zentralvenöse Lage.
Ja, natürlich.
Kannst du uns beschreiben, wie du das machst?
Dafür brauchst du einen Sektorschallkopf. Du guckst subxiphoidal, 4-Kammer-Blick. Und siehst dann von subxiphoidal relativ gut die Einmündung der Vena Cava Superior und den rechten Vorhof. Und wir legen dann den Katheter, na, sagen wir mal, 2-3 Zentimeter tiefer als errechnet nach Formel, stellen die Spitze dar und messen dann aus, wie viel ist von der Spitze bis zum optimalen Lagepunkt Einmündung in den rechten Vorhof. Und genau um den Betrag ziehe ich den zurück.
Also du misst es im Ultraschall, ja?
Im Ultraschall, natürlich. Und dann bin ich mir halt auch sicher, dass die Spitze auch wirklich da ist, wo sie hinkommt.
Und nicht umschlägt in die andere
Gegenseite. Und nicht umschlägt, genau.
Du hast gerade eine Formel erwähnt. Welche Formel benutzt du denn zur tiefen Abschätzung des ZVKs?
Ja, ich denke, das, was viele machen, also 10 cm Körperlänge, 1 cm rein. Also wenn 60 cm lang ist, 6 cm, bei denen, sagen wir mal, bis 100 Zentimeter gebe ich noch 1 Zentimeter drauf und darunter 1 Zentimeter weniger.
Du bist natürlich extrem erfahren, was das angeht und du bist jetzt gerade dabei, diese Ultraschallkontrolle zu etablieren, kann man ja sagen. Ne? Da bist du ja Pionier, das höre ich nämlich so zum ersten Mal.
Ja.
Und würde sich das auch jetzt schon empfehlen für nicht so erfahrene Anästhesisten oder Kinderanästhesisten, wie du es bist? Kann man sich darauf berufen? Ist das in irgendeiner Weise schon evaluiert oder ist das gerade noch im Prozess?
Ja. Also das ist, denke ich, genau der Punkt. Wir haben eine Pilotstudie gemacht, 100 Patienten, die ist fertig. Wir haben etwa 90% Erfolgsrate, wo wir das sehen können. Wir wissen jetzt, welche Schallfenster gut sind. Wir wissen, welche Patientengruppe sich gut eignet, welche ein bisschen schwieriger sind. Und wir wollen das jetzt im Rahmen von der Multicenter-Studie sehen, ob nicht nur wir die das sehen können, sondern ob andere das genauso sehen können. Und ich denke, dann kann man ja erst eine Empfehlung abgeben. Also es bringt ja nichts, wenn ein Zentrum jetzt sagt, super, wir sind da die Größten oder so und kein anderer kann es nachvollziehen. Sondern wenn man das wirklich empfehlen will, muss das einfach und reproduzierbar sein. Und das wollen wir halt jetzt in der Multicenter-Studie sehen.
Ist diese Machbarkeitsstudie schon irgendwo publiziert?
Nein, habe gerade noch mit der Doktorandin gesprochen. Wir sind fertig. Vorstudien dazu hat Herr Bähner publiziert, Herr Kim, die haben so ähnlich. Es gibt auch eine Studie aus dem Erwachsenenbereich, aber
aus Kiel.
Wann ist die Kieler Kollegen? Ja, ich glaube,
es waren die Kieler Kollegen.
Die durch die Leber geschaltet haben. Ja,
ganz genau, mit Abtrans.
Genau, bei den Erwachsenen. Fand ich eine klasse Idee, die Leber als Vorlauf zu nehmen. Und die haben das ja ein ähnliches Konzept. Und ich glaube, das soll man sich angucken.
Also es bleibt spannend. Das ist gerade ein brandaktuelles Thema.
Ja.
Und möglicherweise ist in 3 Jahren der Röntgenthorax eine fahrlässige Körperverletzung zur CVK-Lagenkontrolle.
Ja, also ich sage mal. Ja, aber den Pneu muss er noch ausschließen. Und dann ist halt die Frage, wie etabliert sozusagen der
Pneu-Ausschluss. Pneu ist einfach. Pneu ist total einfach. Wirklich. Also ich will, da kannst du mehrere hervorragende YouTube-Tutorials machen, wie mache ich Pneu-Ausschluss. Und im richtigen Leben ist es noch einfacher. Also das kann man wirklich gut sehen.
Mit dem Ultraschall.
Mit dem Ultraschall. Genau. Mit dem gleichen Linearschallkopf.
Also wir machen das auch so auf der Intensivstation, dass wir mit dem Ultraschallkopf den Pneu ausschließen. Ne? Aber es ist halt noch nicht so richtig etabliert. Oder es gibt keine klare Empfehlung dazu, glaube ich. Oder ich weiß nicht. Es ist noch, glaube ich, nach wie vor der Röntgenthorax der Goldstandard in Anführungsstrichen.
Ja, es gibt genügend Untersuchungen, die zeigen, dass die Ultraschalluntersuchung eine höhere Sensitivität hat. Also, und du kriegst sogar auch so kleinere Mantelpneus, siehst du besser als im Röntgenbild. Mhm. Gerade wenn sie ventral sind.
Ja.
Was hältst du denn von diesen Kochrezepten für jetzt mit vielleicht im Umgang mit Ultraschall nicht so erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, einfach die Strecke, Punktionsstelle bis zur zentralen Lage, wo ich meine Katheterspitze haben möchte, abzumessen und den Katheter dann halt einfach diese, keine Ahnung, 9 Zentimeter vorschieben und da platzieren?
Ja. Also wenn einer da gute Erfahrung damit hat, warum nicht? Ich meine, da gibt es, glaube ich, wenn man nach Formeln guckt, da gibt es einige, die da publiziert sind. Da versucht sich jeder mal dran, so seine eigene Formel zu etablieren. Ich glaube, da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Also am besten wäre es wirklich, wenn man es sehen kann. Denn was auch ganz witzig ist, wir vergleichen ja die ZVK-Lage, Goldstandard, du hast es gesagt, mit dem Röntgenbild, wir gucken immer nach der Carina. Also der soll ja immer in Höhe der Carina liegen. Jetzt wissen wir aber, dass die Wahrheit eigentlich 10 mm tiefer liegt. Denn die Einmündung zum rechten Vorhof ist tiefer als die Carina.
Das wissen wir erst, seitdem wir es im Ultraschall sehen, ne? Darstellen.
Oder wirklich Studien lesen, die auch im CT das schon versucht haben zu zeigen. Und da gibt es Radiologen, die tatsächlich das auch schon publiziert haben. Also das hätten wir eigentlich auch ein bisschen danach sehen können. Aber witzig ist, also von denen, wo wir glauben, dass wir sie perfekt gesehen haben, sehen wir dann tatsächlich hinter im Röntgenbild, würden wir jetzt sagen, die sind zu tief. Aber die liegen eigentlich
optimal. Zentral, optimal. Ja, ja. Gibt es, fällt mir jetzt geradezu ein, weil ich aus der eigenen Klinik einen Fall kenne, wo es zu einem Infusiopericard gekommen ist. Ist das ein häufiges Phänomen? Das ist ja genau das, wenn die zu tief liegen. Kannst du uns dazu was erzählen, wieso das zustande kommt?
Moment. Was heißt, wenn die zu tief liegen? Dass die perforieren dann sekundär?
Wenn die Spitze, genau, quasi meinetwegen im Vorhof liegt und dann sekundär perforiert durch vielleicht saure Infusionslösung sich da irgendwie so ein Loch reinfrisst. Ist das ein Pathomechanismus, den man nachvollziehen kann oder kann man das so nicht stehen lassen?
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil dann muss der ja schon. Ja, wo soll der liegen? Der geht ja durch die obere Hohlvene gerade runter. Um dann an irgendeiner Wand zu liegen, muss der wirklich dann irgendwo entweder umbiegen oder so gegen den Blutstrom so ein bisschen. Also
in dem Fall hat tatsächlich der Katheter 2 Tage nach Anlage zu dieser Komplikation geführt. Und da war die Arbeitshypothese, es könnte sein, dass einfach die Infusionslösung das Gewebe mazeriert hat und dann irgendwann zu einem Infusiopericard gekommen ist. Also das ist offensichtlich ein Kolibri, oder?
Ist da viel Flüssigkeit vorher drüber gelaufen?
Das kann ich ja nicht sagen.
Vielleicht ist der...
Du meinst, ein Loch reingespült vielleicht auch?
Ja, oder ist tatsächlich durch die Punktion tatsächlich ein Perikarderguss dadurch? Könnte man dann ein Loch sehen?
Ja, man muss das Kind ist reanimationspflichtig geworden, es musste sozusagen eine Perikardpunktion erhalten und hat dann wieder eine stabile Hämodynamik entwickelt.
War das ein blutiger Perikarderguss?
Nee, war es nicht.
Seriös, also klar.
Ja. So, dass wir davon ausgegangen sind, dass es Infusionslösungen gewesen sein muss.
Habt ihr eine BGA gemacht? Das wäre ja spannend gewesen.
Ja, oder sagen wir mal so, es gibt ja nichts, was es nichts gibt. Aber ja. Das würde ja aber auch bedeuten, dass der immer noch ein Loch hat danach. Das, denn sobald ich den rausziehe, hat er ja ein Loch im Vorhof.
Ja, das wäre die
Und dann Folge. Müsste ja der Perikarderguss die Farbe sich ändern. Hm. Kann sein, also.
Okay, ich merke schon, das ist offensichtlich keine Komplikation, vor der wir große Angst haben müssen.
Nein. Hm.
Wenn wir jetzt mit dem Thema ZVK gleich abschließen, ist natürlich die große Frage, die uns jetzt unter den Nägeln brennt, du hast schon eingangs erwähnt, wie fixierst du die Katheter?
Genau, ich bin kein großer Freund der Festnäherei, denn das sind wieder zusätzliche Wunden, die wir dem Kind zufügen, da jede Naht ist ja auch eine Eintrittspforte für Keime, die anhand der Naht runtergehen können und wenn ich es wirklich legeartis machen würde, müsste ich diesen kleinen gelben Nippel, der dabei liegt, den ich dann um den ZVK lege, da kommt die blaue Klammer drauf und dann nähe ich es links und rechts fest. Ja. Jetzt geht der Arzt aber hin und stellt fest, dass ich den Katheter ja dann noch bewegen kann. Und das versucht er dann durch high sophisticated, abteilungsindividuelle, persönliche mädchenfängerartige Nähte zu unterbinden. Das ist aber nicht legatis. Also wenn man wirklich guckt, FDA, wir müssen ja eigentlich auch ne, so ein Medizinprodukt, da eine Einweisung kriegen, das darfst du nicht machen. Denn dieses Rein- und Rausrutschen ist tatsächlich eine Sicherung dagegen, dass wenn der Patient irgendwo mal hängen bleibt, sich nicht die halbe Haut rausreißt. Und dafür ist das da. Und deswegen ist eigentlich Nahtfixierung eine Sache, aber ich müsste an sich auch noch einen guten Pflasterverband drüber machen, dass der dann eben nicht luxiert. Und wir haben halt seit vielen, vielen Jahren gute Erfahrungen damit gemacht, den zu kleben. Und ich bin der Meinung, dass das auch sehr gut und sehr sicher funktioniert.
Also die Naht bringt keine Vorteile, weil es ist eine Sollbruchstelle dort an der Stelle.
Und wenn man es denn so macht, wie es der Hersteller eigentlich möchte.
Und die hast du auch mit dem Pflaster ohne zusätzliche Wunden?
Denke auch, ja.
Und hast du da irgendwelche Pflaster drauf? Oder was für Pflaster verwendet ihr? Lego-Pflaster?
Ja, da hat ja jeder so seine individuelle Klebetechnik. Wir nehmen erst so ein bisschen diese Tapete als Schutz darunter. Vorher kommen zwei Sterrestrips drüber. Da drüber dann braunes Pflaster. Und dann nochmal von oben dagegen sozusagen nochmal als zusätzliche Sicherung nochmal ein braunes Pflaster.
Und bleibt die Punktionsstelle sichtbar unterm Tegernärm oder so?
Mit Bärchenpflaster.
Bärchenpflaster, ja, das ist richtig. Die Liebe steckt im Detail.
Natürlich,
beim Kochen, ne?
Natürlich.
Ja, dann haben wir jetzt über die ZVKs gesprochen.
Wenn ich aber kurz noch unterbrechen darf, gerade Pflegetechnik, ich möchte jetzt nicht alles auf meine Fahne schreiben. Also wir arbeiten ja da sehr, sehr eng mit unseren Pflegekräften zusammen. Ich habe das Glück, dass ich wirklich mit hervorragenden, gut ausgebildeten, langjährigen Kinderanästhesie Pflegekräften zusammenarbeiten darf und die haben das mehr oder weniger entwickelt und ich habe das halt ein bisschen übernommen, die Pflege, also diese Klebetechnik und bin da sehr, sehr froh, dass ich da wirklich mit Vollprofis arbeiten darf.
Also, siehst du, auch Professor Schindler lernt von seinen erfahrenen Schwestern
ja, sicher.
Und Pflegern. Ne?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich meine, wir arbeiten im Team.
Das war nicht zu alt so.
Und jeder tut ja die Stärken, die er hat, zum Ganzen dazu. Und wenn du jetzt so einen Tanker an so einer Kaimauer festmachst, das kann eine richtig fette, dicke Eisenkette sein. Aber wenn ein schmales Plastikstückchen dazwischen ist, reißt er sie auch los. Also das muss auf allen Ebenen brauchst du Profis.
Ja, schöner Teamgedanke. Ja, gefällt
ist so.
Mir gut.
Ist so.
Gut, dann kommen wir jetzt zu den arteriellen Kanülierungen.
Endlich kannst du über die arteriellen Kanülierungen sprechen.
Ja, die sind schon ein bisschen anspruchsvoller, finde ich. Welches Equipment verwendest du bei Säuglingen und Kindern unter 10 Kilogramm?
Unter 10?
Ja.
Also von 10 bis 5 ist ja schon, die sind ja schon fast ein bisschen größer. Die sind ja schon fast 2 Millimeter oder 3.
Sind schon kleine Erwachsene fast.
Welches Equipment? Also ich würde sagen, da haben wir immer noch die 24G-Kanülen. Und also meine persönliche Technik ist, dass ich mit Jelko-Kanülen punktiere. Die Jelko-Kanüle hat halt den Vorteil, dass die einen extrem scharfen Schliff hat. Der Bevel, wenn man sich den anguckt, also der Schliff vorne ist nicht so spitz ausgezogen nach vorne, sondern so ein bisschen rundlich, wie so ein bisschen kirchturmartig. Und der Abstand von Schliff zu Kunststoff ist sehr, sehr kurz. Das heißt, in dem Moment, wo du im Gefäß bist, Blut kommt, bist du auch schon mit dem Kunststoff sehr nah im Gefäß.
Das ist ja das Hauptproblem.
Das finde ich vorteilhaft.
Flow-Switch-Kanülierung, die wir aus der Erwachsenenmedizin kennen, ne? Dass eben genau dieser Abstand so groß ist und dass wenn du mit der Spitze im Gefäß bist, du mit dem Plastik eigentlich noch in der Muskularis bist und deshalb einen Versager hast. Ne?
Ja, und der Unterschied ist ja, auf der Vene ist nicht so viel Druck. Auf der Arterie ist Druck. Das schießt dir sofort hinten rein, auch wenn nur so ein bisschen Lumen schon da ist. Ne?
Genau. Und dann kannst du es nicht vorschieben. Also ich habe das mal so gelernt, dass man bei Erwachsenen dann einfach durchsticht, den Steinbanddrang zurückzieht, das ganze Konsortium etwas abflacht, dann bringt man so ein bisschen Stress auf den Plastikschlauch, den langsam zurückzieht, dann schnallt der ins Gefäß, in dem Moment schießt die Blutsäule raus und dann kann man es eigentlich in 9 von 10 Fällen ohne Widerstand vorschieben, es sei denn, das Gefäß hat irgendwelche Anomalien.
Der Fink, das ist mein Mann. Genauso mache ich das.
Tatsächlich?
Ehrlich.
Ach, fantastisch. Dann wirklich, ist es endlich Scheiß. Auf höchster Ebene abgesichert.
Ja, wobei, ne, wir müssen vorsichtig sein. Also es gibt schon auch Publikationen, die teilweise dann wirklich in scharfem Ton sagen, dass du 2 Löcher machst.
Ja, das ist ja auch richtig.
Ja.
Ja, aber wenn man eine hohe Versagerquote hat, macht man 3 oder 4 im Zweifel. Ne?
Absolut richtig. Hm.
Ich erzähle das oder ich lehre das so unter vorgehaltener Hand, weil ich immer ein bisschen schlechtes Gewissen habe. Und jetzt, nachdem das sozusagen von höchster Ebene abgesegnet ist, werde ich das mir jetzt weiterhin so auf die Fahne schreiben.
Dass ja,
das so
wobei bei den ganz Kleinen, also ganz klein heißt 5 Kilo und drunter, widerstehe dem Reflex, die vorschieben zu wollen. Sondern da mache ich das so, dass genau wie du es beschrieben hast, ne, durchstechen, zurückziehen, dass du quasi dein Stahlmandre, dein Führungsdraht ist.
Ja, ja.
Und dann schiebe ich die nicht vor, weil durch das Schieben hast du halt auch manchmal das Gefühl, dass, wie gesagt, sehr weiches, lockeres Gewebe, dass du die quasi rausschiebst aus dem Gefäß, wieder die Nadel beim Vorschieben. Und ich gehe hin und versuche die einfach wie eine Schraube zu drehen.
Reinzudrehen.
Und wirklich, du musst dem Reflex widerstehen, drücken zu wollen, sondern einfach nur schrauben. Und natürlich macht dein Gehirn, will ja, dass die reingeht. Das heißt, automatisch versuchst du so ein bisschen Druck auszuüben nach vorne. Aber wirklich nur gentle. Und dann dreht die sich anhand dieser Nadel rein. Und dann hast du eine wesentlich höhere Trefferquote.
Super Tipp, habe ich gerade zum ersten Mal gehört, oder? Fantastisch, haben wir wieder was gelernt.
Das ist genau das, was wir
hören wollten. Aber drehen, ne? Viele machen dann immer so hin und her, wie ich sage, dreh, dann machen die, wackeln die immer so rechts, links, das ist nicht drehen. Drehen heißt wirklich schrauben, wie eine Schraube. Mhm. Das, wenn du jetzt hier dein Bohrer, ja, dieses Bild da hier aufhängen willst, dann dreht sich der Stahl und geht deswegen in die Wand. Ne? Wenn der jetzt einfach nur vor und zurück,
passiert nichts.
Passiert nichts.
Und machen uns wieder rechts in den Putz.
Ja, manche haben Linksgewinde, manche Rechtsgewinde.
Okay. Welche Lokalisation bevorzugst du bei der arteriellen Funktion bei Kindern?
Radiales.
Immer? Egal bei welcher OP oder?
Ja, ja. Also ich bin ja Herzfreak. Wir versuchen immer präduktal einen Druck zu haben und präduktal heißt rechts. Deswegen punktieren wir fast ausschließlich rechts. Also rechte Radiales.
Welchen Stellenwert hat die Femoralis-Punktion?
Naja, hat einen Stellenwert auf jeden Fall. Aber ich sagte ja eingangs, wir versuchen die femorale Gefäße freizulassen für den Kardiologen. Aber es gibt ja auch noch andere Patienten außer Herzfehler. Also ist ein großes Gefäß, hat man sicher eine gute Trefferquote.
Und wie ist das mit der Brachialarterienpunktion?
Ja.
Wenn du die Arteria radialis nicht punktiert bekommst aus irgendwelchen Gründen?
Ja, mache ich genau das. Dann gehe ich eine Etage höher.
Ja, okay. Das ist für dich kein Tabu?
Nein, auf keinen Fall. Haben wir ja publiziert, ist mittlerweile auch in Standardlehrbücher übernommen worden. Es gibt sogar Publikationen, die sagen, du kannst die ipsilaterale Ulnararterie dann, nachdem die radiale Arterie nicht punktiert hast, deshalb mache ich nicht. Aber ich glaube, da gibt es genug Umgehungskreisläufe. Also zumindest für die Brachialarterie kann man es anatomisch zeigen.
Bei Erwachsenen und Kindern?
Ich bin Kinderanästhesist. Ich mache seit fast 28 Jahren jetzt nichts anderes als Kinderanästhesie. Frag mich sowas nicht.
Ja, weil ich habe ja in der Erwachsenenanästhesie natürlich gelernt, wie wir alle.
Ich auch.
Und da war das eine absolute Red Flag. Ne? Ja. Da war das gleichgesetzt mit Brachialis-Punktion, bedeutet, der Patient verliert sofort seinen Arm.
Ja, sofort. Hast du recht. Und als ich nach St. Augustin kam, da habe ich damals meinen wirklich sehr, sehr geschätzten, der leider nach seiner Berentung viel zu früh verstorbene Bernd Kowald, von dem ich auch wirklich noch viel lernen konnte, da habe ich dann gesehen, also erstmal muss ich sagen, in Gießen habe ich immer eine Nadel genommen, die Jelkus, da wurde mir gesagt, du kannst nur mit dieser Nadel punktieren. Alle anderen sind Nichtskönner und Versager. Es geht nur mit dieser Nadel, kann man Kinderarterien punktieren. Da kam ich dahin und sah, wie Bernd Kowald die andere Nadel genommen hat. Also mit Flügel und so. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wenn ich dem jetzt sage, 25 Jahre Erfahrung, das geht gar nicht, dann sage ich dem einen Vogel. Und dann habe ich es halt auch versucht, so wie er zu machen. Und
das Reindrehen wird schwierig dann.
Ja, mittlerweile, Flügel, ne? genau, mittlerweile kann ich es mit beiden, wobei ich bevorzuge die Jelko. Aber Bernd hat dann auch Brachialarterie punktiert. Da habe ich ihm genau die gleiche Frage gestellt. Da habe ich gesagt, fällt da nicht der Arm ab? Und war ein bisschen unsicher. Und er hat gesagt, nur Kopf geschüttelt, hat gesagt, das machen wir häufig. Dann habe ich mit den Kollegen der Herzchirurgie gesprochen, mit den Pädiatern, und die haben mir das alle bestätigt. Also die haben das jetzt nicht als Problem gesehen. Und dann hatte ich ein bisschen gelesen, und dann haben wir dann, ja, nach ein paar Jahren retrospektiv uns wirklich ein paar hundert Arterien angeguckt und tatsächlich jetzt keine erhöhte Komplikationsrate gesehen.
Verrückt, wie lange sich solche Mythen halten, ne, in der Medizin.
Na, ne? Guck dir die Nüchternheit an.
Ja,
ja. Du bist ja über 100 Jahre.
Ja, diese Frage bezüglich der Arterienpunktion ist ein bisschen von meinem Freund Johannes gekommen. Der macht ja auch Kinderkardioanästhesie, und der hat gesagt, also es ist schon manchmal schwierig und Herausforderung, eine Arterienanlage zu machen in der Radialis, gerade wenn man zum Beispiel von der OP eine Anlage eines Blalock-Taussig-Shuntes, Anastomose macht. Mhm. Da wird ja manchmal, also je nachdem in welchem Zentrum, wird ja manchmal die Aorta komplett geklemmt und es wird in Kreislaufstillstand gemacht, die OP, oder es wird partiell die Aorta geklemmt. Dann hat man ja noch die rechte Brachialarterie und Radialis. Und da fragte er mich dann halt, was ist, wenn man die Radialis eben nicht punktiert bekommt, kann man dann auf die Brachialis ausweichen? Ja, oder?
Absolut.
Aber deine Antwort ist dann ganz klar,
absolut,
ja.
Absolut, ganz klar, ja.
Gibt es Komplikationen, die wir bei Kindern eher sehen als bei Erwachsenen? Oder ist das Spektrum dasselbe?
Also, wovor ich tatsächlich am meisten Angst hätte, das wäre Verwechslung der Injektion, dass einer aus Versehen da was reinspritzt. Also, wenn ich da wirklich mal schwere Komplikationen bei der AT gesehen habe, dann ist es tatsächlich irgendwelche Nekrosen aufgrund von Medikamentenverwechslung, was auch sehr gefährlich ist. Da hat Markus Weiß aus Zürich auch darauf hingewiesen, Martin Jör, den ich ebenfalls sehr schätze, gibt es auch Untersuchungen dazu, dass wenn du mit viel Druck spülst, kannst du retrograd bei einem 3-Kilo-Kind ohne Probleme den Circulus Vilisi im Gehirn freispülen von Blut.
Das ist, glaube ich, nicht so gut, oder? Das hört sich nicht gesund an.
Nee, das hört sich überhaupt nicht gesund an. Und vor allen Dingen, wenn dann auch noch ein bisschen Luft drin ist, kannst du tatsächlich, weil die Luft ins Gehirn transportieren. Und wenn man sich das anatomisch anguckt, ist ja, wenn du auf der rechten Seite punktierst, geht es ja in den Truncus brachycephalicus. Und das heißt, der erste Abgang quasi, der kommt, ist die Karotte, die nach oben geht. Und Luft steigt immer nach oben. Also das ist tatsächlich nicht ungefährlich. Also beim Spülen, gerade bei Arterien, muss man höllisch aufpassen. Und früher hatten wir noch Druckbeutel, machen wir nicht mehr. Jetzt nehmen wir tatsächlich zur Spülung auch Perfusoren, 1 Milliliter die Stunde.
So machen wir das auch.
Ja,
ja, wahrscheinlich auch.
Ja, ja, muss man, glaube ich, machen.
Vasospasmus, ist das eine Komplikation, die du aussiehst?
Ja, ja.
Wie behandelt man das?
Durch Zuwarten. Man kann ein bisschen Xylokain nehmen. Was ist ein bisschen? 2-3 Milligramm, ein bisschen verdünnt auf 1-2 Milliliter, und dann einfach entweder warten. Wenn man jetzt aber tatsächlich gar kein Signal richtig ableiten kann und die Operation unmittelbar bevorsteht, ich abgedeckt wird, ich nicht mehr drankomme, punktiere ich neu.
2-3 Milligramm, nur mal jetzt, um das zu präzisieren, in Summe oder pro Kilo Körpergewicht?
In Summe.
Ich wollte nochmal darauf zu sprechen kommen. Du sagtest Fehlinjektionen. Ich denke, das wird erst recht dadurch getriggert, dass wir ja hier dann auch mit Flexülen arbeiten, die wir klassisch venös legen. Ne? Und ich muss auch selber sagen, aus der eigenen Erfahrung, wenn man dann so eine Leinung verfolgt, wenn man eine Zuspritzung haben möchte und dann am Ende eine gelbe Flexüle ist, dann hat man schon mal den Reflex, hier können wir es anschließen.
Ja,
da muss man dann wirklich ganz penibel darauf achten, dass sowohl die Leitung als auch eben der Arm und die unmittelbare Punktionsstelle des Pflaster ganz genau beklebt sind.
Ne? Ja. Und Das darf keine Flexhöhle mit Zuspritzmöglichkeit sein. Weil bei der Arterie hast du ja eigentlich ein geschlossenes System.
Genau.
Das heißt, du konnektierst ja vorne ohne drei Wege an, ohne alles. Und zumindest machen wir das so. Und dann geht mit einem geschlossenen Abnahmesystem nach hinten. Also da hast du eigentlich kaum eine Interventionsmöglichkeit. Aber wenn die diese Zuspritzports haben, dann ist es schon wieder was anderes.
Im CRM wäre das eine latente Fehlerquelle, ne? Die man quasi von Anfang an irgendwie ausschließen muss. Ne?
Ja, finde ich, das ist wichtig. Also ich glaube, wir müssen wirklich immer versuchen, so diesen Faktor Mensch aus dem System rauszunehmen, weil wir machen alle Fehler. Also wir müssen das System sicher machen. Das ist das A und O.
Ja, man muss Strukturen schaffen, damit keine Fehler entstehen.
Genau, diesen Satz haben wir in unserer letzten Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, aber nächste Woche wird.
Ich kannte die nicht.
Kannst du nicht kennen.
Keiner kennt sie.
Ja, keiner kennt sie.
Ja, ist aber so.
Klasse. Noch eine Frage zu dem Offenhalten der arteriellen Kanüle. Wir haben ja schon gesagt, wir nehmen einen Perfusor mit Zusatz von Heparin oder ohne?
Ohne.
Ohne, okay.
Ich muss auch sagen, also was jetzt so Infektionen angeht, sieht man ja bei ZVK schon mal eher, aber es ist wirklich eine absolute Rarität, dass bei einer Arterie da es eine katheterassoziierte Infektion gibt. Einfach wahrscheinlich, weil immer permanent ordentlich Spülung.
Ja, da hast du klassischerweise niemals ein abgestöpseltes Lumen. Ne?
Ja, auch, genau. Ja, auch.
Spielen die Drücke eine Rolle eventuell? Also Hochdruck versus Niedrigdruck?
Ja. Können die untersuchen.
Das müssen andere machen, wir berichten nur. Freddy, mit dieser doch etwas spezielleren Folge haben wir uns jetzt primär an die Weiterbildungsassistentinnen und Weiterbildungsassistenten gerichtet, wo wir sonst eigentlich irgendwie so alle, auch die Pflegenden und Notfallsanitäter, mit im Boot haben. Aber gibt es denn jetzt speziell für diese Zielgruppe etwas, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
Also ich bin damals aufgewachsen in der Klinik, wo der Chef gesagt hat, ihr braucht nirgends hingehen, bei mir könnt ihr alles lernen. Ich glaube, das ist absolut falsch. Also ich glaube, es ist sehr gut, einfach offen zu sein, abgesehen von der sehr guten Literatur, die wir haben, eben auf die einschlägigen Veranstaltungen zu gehen. Hier der wissenschaftliche Arbeitskreis Kinderanästhesie bietet da viel, gerade auch in Deutschland haben wir, glaube ich, hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten. Und man muss einfach offen sein und denke auch, die ein oder andere Hospitation ist da, glaube ich, auch ganz gut.
Bei dir?
Zum Beispiel, wir haben in dem Ort, wo ich früher war, ein sehr, sehr großes Hospitationsprogramm gehabt. Und das war für mich, ehrlich gesagt, ne, Chef, gehst du ja selten dann noch irgendwo hospitieren, das ist ja irgendwie ein bisschen schade. Aber ich habe es eher so empfunden, dass die zu uns gekommen sind, auch immer was mitgebracht haben. Weil die stellen dir Fragen dann, ne? Die sagen dann, warum machen sie das so und so, warum machst du das so? Und dann fängst du an, nachzudenken. Und genauso andersrum ist es gut, einfach sich die Techniken der anderen anzugucken und dann entwickelst du vielleicht so dein eigenes Setting dann.
Merkst du, du lässt keine Gelegenheit aus, irgendwie was immer noch mitzunehmen auf deinem Weg.
Ne? Absolut, ja klar. Weil ich nur sagen wollte, da in Malle, das war insofern ganz witzig. Wie gesagt, wir hatten ja vorher das mit den Schweinshaxen gemacht. Mhm. Und da hatte ich dann dem Kollegen Ignacio Galvez, der hatte das damals organisiert, gemeldet und habe gesagt, ich brauche zwei Schweinshaxen für meinen Teil des Punktieren. Und dann schließt er den Raum auf, wir waren dann da und dann lagen da so zwei halbe iberische Säue, so Teile, ne? So links und rechts. Ich habe nur gesagt, da konntest du nicht mit üben, weil die hatten so eine Schwarte, es war unmöglich.
Ah, daher die Anmerkung mit der Schwarte, ja, verstehe, das ist die Geschichte dahinter.
Das ist
ja
die Geschichte dahinter.
Wo machst du denn sonst gerne Urlaub, wenn nicht Malle?
Wir fahren jetzt am Freitag nach zum Lago Maggiore. Mit dem Wohnwagen.
Local Heroes. Mit dem Wohnwagen, das ist genau mein Thema.
Ich mache seit 25 Jahren, mache ich Camping.
Ja, stell dir mal vor, weißt du, bist auf dem Campingplatz, ne? Machst da so deine Schweinshaxe da irgendwie in deinem Grill fertig und neben dir wohnt halt Freddy Schindler, ja?
Lieber Freddy, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich nehme auf jeden Fall was mit und werde bestimmt mal die Vena Brachiocephalica schallen.
Ja, lohnt sich.
Zumindest mal üben zum Schallen.
Ja, und diese Lagekontrolle in der Vena Cava, super. Ich habe das einmal probiert, genauso wie du es beschrieben hast. Ich bin da jetzt kein Freak, ist mir sofort auf Anhieb gelungen. Ja, ich war ganz, es ist total einfach, ganz überrascht.
Also von Subxophoidal meinst du jetzt?
Ja, von
Schwieriges Wort, aber ja. Ich denke, sollten wir probieren. Ich meine, selbst es wird nicht bei jedem klappen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Aber wenn wir jetzt so 70, 80% unserer Kinder das Röntgenbild ersparen können, finde ich, haben wir sehr viel gewonnen. Ja. Und das ist ja eine einfache Methode.
Wenn es veröffentlicht ist, kommt das in unsere Literatursammlung auf unserer Homepage. Wäre natürlich schön, wenn es Free Access wäre, aber da stecken wir ja gerade noch nicht drin. Müssen wir schauen. Und dann kommt das auf die Seite für jeden einsehbar.
Ja, super.
Nochmal, vielen, vielen Dank. Und ja, wir hoffen, dass es auch dem einen oder anderen Zuhörer sehr gut gefallen hat und dass er was mitnimmt. Und es bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen als
auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, klasse Interview. Super sympathischer Kerl, dieser Freddy. Es war für mich echt unangenehm, einen Professor von so hohem Rang zu duzen. Ich kannte ihn auch gar nicht vorher. Du kanntest ihn vorher, glaube ich, schon, oder? Du hast ihn schon mal kennengelernt, ne? Ja,
kennen ist übertrieben, aber...
So von Kongressen halt,
ne? Das war das, was am wenigsten unangenehm war. Ja. Wir haben ihn ja schließlich auch warten lassen, erinnerst du dich? Meine, durch ein kommunikatives Missverständnis hat er in Hotellobby schon auf uns gewartet, während wir noch am Veranstaltungsort mit Martin Jörr zugange waren. Und dann sind wir dann zu Kreuze gekrochen und dann saß er denn da in seinem roten Poloshirt mit kurzen Hosen und Schlappen, super cool, ja. Super entspannt und hat uns gewartet. Er meinte, ne Jungs, schon okay, so, ich habe ja auf euch gewartet, da haben wir uns wohl missverstanden. Mhm. Das war mir tatsächlich eher unangenehm.
Ja, da kam noch eine zweite Situation danach, wo er dann uns rumgefahren hat mit dem Auto, weil wir dachten, dass er da auch hinfahren möchte, aber gar nicht dahin fahren wollte. Richtig, und hat uns einfach einen Taxi-Service angeboten und das haben wir gar nicht so geschnallt. Wir dachten, er musste auch dahin, aber wollte er ja gar nicht. Und,
richtig, das war das zweite Mal. Nach Hause gefahren von da aus.
Aber ein richtig netter Kerl, ja. So ein richtiger Camper, hat ja. Er auch gesagt im Interview.
Also das war ziemlich cool.
Ja.
Bevor wir das nochmal kurz aufarbeiten, möchte ich das zweite Zertifizierungspasswort nennen und das ist 0110. 0110.
Ja, das Interview ist jetzt auch schon einige Tage her. Konntest du was schon mitnehmen aus dem Interview für deine Praxis?
Ja, ich habe diesen Brachiocephalica oder anonymer Zugang ausprobiert.
Tatsächlich.
Es gab eine Situation, ja, da ging es halt um die Wurst. Da hatten wir ein 5-jähriges Kind im hämorrhagischen Schock nach Überalltrauma und der kam primär mit einer paraliegenden Flexüle. Und abgesehen davon, dass wir zwei Knochenkanülen sofort etabliert haben und unsere Neonatologen, die in der Schreckraumversorgung mit dabei waren, auch Zugänge reingezaubert haben, braucht das Kind natürlich dann im Verlauf einen zentralen Zugang. Und im Hinblick auf eine prolongierte Hypoxämiezeit und möglichen Hirndrücken, die sich entwickeln würden, wollte ich jetzt nicht in die Jugularis unbedingt gehen und habe mich dann für diesen Brachiocephalica-Zugang entschieden, habe geschallt. Es war unglaublich gut darstellbar. Es war ein Schuss, ein Treffer. Man konnte in der langen Achse, also in-plane, die Nadel über die gesamte Strecke verfolgen. Und man konnte dann auch sie einfach sicher tief auch platzieren, weil man genau gesehen hat, dass man nach vorne und zu den Seiten enorm viel Platz hat. Das Gleiche galt auch dann für die Dilatation. Man konnte dann über den Führungsdraht, den man darstellen konnte, auch den Dilatator sehen. Und das hat einfach noch eine zusätzliche Sicherheit verschafft. Das siehst du ja nicht in der Regel, wenn du einen jugularis interner Zugang legst oder einen Subklavierzugang. Also das war wirklich elegant und es war einfach.
Schön.
Allerdings, so wenn die Kinder kleiner werden, also das letzte Kind, sie hatte, war 1,9 Kilo mit einer Omphalocele. Da habe ich es war erstmal intravasal leer vor der Einleitung. Also das war schon ziemlich hypovoläm. Und da hätte ich mich nicht getraut reinzustechen. Das war nicht schön darstellbar und die waren doch auch relativ kollabiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Volumenstatus lag oder ob das daran lag, dass es nur auch besonders klein war, dieses Kind. Fehlt mir noch die Erfahrung. Mhm.
Ja, das habe ich mir auch gesagt, dass ich jetzt jedes Kind einmal schallen werde nochmal, wenn ich die Gelegenheit habe. Ich hätte jetzt auch neulich einen ZVK gelegt, gestern war das, bei einem 10-Kilo-Kind ungefähr. Und da habe ich auch nochmal danach nochmal geguckt, wie der Venenstatus linksseitig aussah, so in der Vena anonyma. Aber ich habe.
Hast du auch die Lagekontrolle gemacht? Mit einem Konvexschallkopf, mit einem Sektorschallkopf?
Nein, ich habe nur intravasal geguckt, ob der Katheter wirklich richtig liegt, aber ich habe dann nicht mehr umgeschwenkt auf die Lageüberprüfung. Nee, habe ich nicht gemacht.
Weil ich neige dazu, das jetzt immer häufiger zu machen, einfach so aus Trainingszwecken. Nicht, um das zu verwerten, weil dazu bin ich nicht firm genug, aber einfach nur zu schauen, kann ich es darstellen, wie lässt sich es darstellen. Jetzt bei dem Kind mit der Omphalocele war das natürlich nicht möglich, ja, von subxiphoidal zu schallen. Aber sonst versuche ich das eigentlich immer, einfach um mich da so ranzutasten und so ein bisschen Übung da.
Ja, genau, also unser Schallgerät ist halt nur ein Linearschallkopf. Also guckst du da mit einem Linearschallkopf auf den rechten Vorhof oder wie machst du das dann? Weil ich habe das schon so verstanden, dass er dann einen anderen Schallkopf nimmt.
Ja,
genau. Also ein Echokardiokopf quasi.
Echokardio oder linear.
Genau. Ja, genau, den haben wir da nicht an dem Ultraschallgerät, was nur für die Punktion der Venen da ist oder Arterien. deshalb habe ich nicht gemacht. Aber ich habe ein Pneu ausgeschlossen, das habe ich gesehen und ich habe die Lage des Katheters intravasal zumindest oben überprüft und das war dann meine Prüfmethode. Aber was ich hatte, das war wieder dieses Phänomen, dass ich in der Vene drinne war im Ultraschall und ich dachte, wieso kommt jetzt kein Blut? Und dann habe ich halt die Kanüle gedreht, so wie er das gesagt hat und vorsichtig weiter vorgeschoben und dann Peng als Peng gemacht und dann kam das Blut zurück. Da bin ich einfach ruhig geblieben. Danke, Freddy. Und habe einfach seinen Tipp angenommen und weiß nicht, war einfach so, ich hatte schon...
Endlich hast du einen Weg gefunden, mal bei den Kindern ruhig zu bleiben. Sonst rennst du mal durch die Gegend, reißt dir Hände rum, sagst, Hilfe, um Gottes Willen, warum geht das nicht?
Ja, genau so ist das immer bei mir. Jeder weiß das. Aber nee, fand ich gut. Ich hatte so breitere Schultern und dachte mir so, nee, bleib ich dabei, ich bin richtig hier, habe so mehr Selbstvertrauen gehabt, fand ich ganz gut. Hat mich sehr gefreut.
Und hinterher ist man immer schlauer, ne? Uns sind noch Fragen eingefallen, die wir ihm hätten stellen wollen, die wir aber ihm nicht gestellt haben. Mhm. Du hast da noch was angemerkt, was du noch gerne gewusst hättest.
Ja, mich hätte einfach interessiert, ob er eine Spritze beim Punktieren benutzt. Also ich mache das bei Erwachsenen so, dass ich weiß nicht warum, aber ich mache immer eine Spritze drauf bei Erwachsenen, punktiere die Vene und dann ist ja dieses befriedigende Gefühl, wenn sich die Spritze so füllt mit dem Blut.
Das ist toll.
Ja. Und dann nimmt man die Spritze ab, führt den Draht ein und dann kleckert man auch sehr wenig. Und bei Kindern klappt das aber nicht so gut, finde ich, weil du dann einen größeren Winkel hast, einen Hebewinkel. Das macht das auf deiner Seite schwieriger. Und zum Teil erzeugst du so einen großen Unterdruck durch das Aspirieren, dass die Vene wahrscheinlich kolaptisch wird. Also mittlerweile bin ich davon weggegangen und punktiere mittlerweile ohne eine Spritze drauf. Und mich hat einfach interessiert, wie er das macht. Wie machst du es denn?
Ich punktiere mit Spritze, aber mit ganz dezentem Sog. Mhm. Also wirklich ganz dezent, eben aus genau diesem Grund.
Ja. Nee, mache ich nicht mehr. Habe ich zu schlechte Erfahrung mit. Und wie gesagt, die Hebelwirkung ist für mich zu groß. So hatte ich halt auch bei dieser ZVK-Anlage eine ganz ruhige Hand und das war ganz gut. Naja, das war so eine Frage, die ich ihm noch gerne gestellt hätte. Und dann hattest du, glaube ich, noch eine Frage zur IO-Nadel, oder? Oder kam die aus meiner Feder, die Frage? Ich weiß gar nicht.
Die kam aus deiner Feder.
Ach, tatsächlich.
Für mich ist die eigentlich beantwortet. Die Frage war ja ZVK vor IO im Fall des schweren Venenzugangs.
Ja.
Und meine Antwort darauf ist nein. Also dringender Zugang hat IO einen Stellenwert über dem ZVK. Natürlich die Frage, wie geübt man ist, aber ein ZVK zu legen, Freddy Schindler im Fahrstuhl, wenn er da zufälligerweise einen ZVK hat in der Reanimation, ist wahrscheinlich sogar geübter, ein ZVK da reinzuzaubern als eine Knochenkanüle. Aber ich habe mehr Erfahrungen mit intraoszären Nadeln durch meine Tätigkeit im Rettungsdienst.
Ja, das ist spannend, weil das ist halt dann auch die Kultur, die man eben mitbringt, ne? Welche man eben hat. Also bei uns ist ein intraoszärer Zugang sehr selten. Irgendwie kriegen die doch immer irgendwie so einen Venenzugang rein. Vielleicht könnt ihr einfach nicht punktieren in Berlin. Und
nee, ich glaube, eure Uhren ticken langsamer und ihr merkt nicht, dass ihr einfach viel zu lange schon beim Versuch, einen Venenzugang zu etablieren seid.
Ja.
Und die Leitlinie hätte schon längst gesagt, dass der intraoszärer Zugang drin sein muss.
Das ist keine Leitlinie, es gibt eine Empfehlung, wie ich meine. Also oder redest du von einer prähospitalen Leitlinie? Für, warte mal, von welcher Leitlinie redest du? Fangen wir mal so an.
Will ich mir jetzt nicht festlegen, ob ich jetzt Leitlinie und Empfehlung durcheinander gebracht habe,
ja.
Aber die Empfehlung ist ja ganz klar. Ich glaube, nach dem dritten Punktionsversuch kommt die Knochenkanüle.
So kenne ich das auch, genau.
Und ich garantiere dir auch, dass ich schneller einen intraoszären Zugang lege, als du dein ZVK-Set aufgerissen hast.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, ja. In diesen Jahren, die ich Kinderanästhesie gemacht habe, kann ich mich an ein Szenario erinnern, wo wir das gemacht haben, dass wir einen intraoszären Zugang gelegt haben. In den meisten anderen Fällen haben wir es immer hinbekommen mit einem peripheren Zugang oder ich weiß nicht wie.
Stimme ich dir zu. In der Kinderanästhesie habe ich es auch noch nie gemacht. Ich habe es bisher immer nur in der Kindernotfallmedizin gemacht.
Ja, okay.
Entweder draußen oder im Schockraum.
Alles klar. Ich glaube, wir reden ja von der Kinderanästhesie. Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Also der Klassiker ist ja vielleicht der, man hat ein Kind, man leitet das offen ein für einen elektiven Eingriff und man findet keinen Zugang, weil es komischerweise keine Venen hat oder die Pädiater schon 20.000 Mal gestochen haben. Und dann kommen wir ins Spiel und dann haben wir Probleme. Und dann kommt man zu so einem Punkt, wo dann, entsteht auch so ein typischer Fixierungsfehler, wie ich finde. Dann fängt einer an, oh, nicht getroffen, mach die nächste Vene. Dann kommt der nächste rein, sagt, oh, kann ich euch irgendwie helfen? Dann punktiert der erstmal dreimal. Dann kommt noch der Oberarzt oder die Oberärztin und guckt auch nochmal, wieso habt ihr noch keinen Zugang? Wieso stockt das hier? Wieso war noch nicht Schnitt? Dann probiert er es auch nochmal aus und in der Zeit wird kein Blutdruck gemessen, keine Flüssigkeit zugeführt, kein Zugang gelegt und so weiter und so fort. Das Kind wird kalt und alle verpassen den Moment, wo man entweder hätte ein ZVK legen sollen oder einen intraoszären Zugang, finde ich. Also die Entscheidung hätte früher fallen müssen und ich glaube, man braucht klinikintern einen Standard oder ein Vorgehen für diesen Fall und den muss man einfach nur festlegen. Und ich glaube, beides ist in Ordnung, wenn man weiß, was seine Expertise ist.
Ja, gut, da bin ich bei dir. Ich denke, wenn wir eine stabile Situation haben, offene Einleitung, Kind lässt sich gut oxygenieren und man hat Zeit, dann hat man ja keine Not. Man braucht ja eh einen intravenösen Zugang, früher oder später, für die Narkose, für die Station. Du kannst ja kein Kind dann mit intravenösen Zugang auf die Station legen. Also da ist es dann schon klar. Und jetzt mit dem, was Freddy uns erzählt hat, glaube ich, kann man auch relativ unkompliziert eine Flexüle in die Brachiocephalica reinschubsen unter Schall. Ja, also das ist etwas, was ich jetzt zukünftig auf jeden Fall in Erwägung ziehen werde. Dass man nicht zwangsläufig ein ZVK legt, sondern eine periphere Venenverweilkanüle supraklavikulär in die Brachiocephalica. Für eine vorübergehende Intervention,
ja,
wenn gar nichts geht.
Genau. Ja, guter Punkt.
Und ist ja auch bei den Kindern fast wie ein ZVK. Mhm. Ne? So, also so eine 4 oder 5 Zentimeter lange Flexüle, die ist, liegt dann ja schon in der Cava Superior.
Ja, stimmt.
Wenn du da oben punktierst, ne? Je nachdem, wie groß das Kind ist.
Um dann nochmal das zu betonen, in der Notfallmedizin, okay, da gehe ich aber auch vollkommen mit, da würde ich auch spätestens beim dritten Versuch die Nadel nehmen, um Therapie beim Kind zu machen. Da sind wir uns einig. Ne? Wir reden von der Notfallmedizin, das ist was ganz anderes.
Ja.
Okay, super.
Aber es zeigt, wie wichtig das ist zu trainieren. Das bringt mich übrigens zu einem Punkt. Ich hatte ja in der letzten Folge unseren Workshop erwähnt, vielmehr, dass der irgendwie auch schon voll ist. Da habe ich mich geirrt. Wir haben einen Kassensturz gemacht, wir haben noch ein paar freie Plätze. Also ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, das jetzt mal anzukündigen. Für alle diejenigen, die Lust haben, mit Armin und Gordon in Berlin ein Kinder-Anästhesie-Skill-Training zu machen. Das läuft jetzt nicht unter dem Label Kinder-Anästhesie-Talk, sondern das ist von meiner Klinik ein Workshop-Programm. Und Informationen dazu findet ihr unter www.kinderanästhesie.berlin, www.kinderanästhesie.berlin, nicht.de. Und da kommt ihr auf die entsprechende Homepage, könnt euch das Curriculum anschauen, könnt euch schauen, wer noch so mitspielt und wie viel es kostet. Wir versuchen, den Preis niedrig zu halten. Das ist ein All-In-Preis mit Verpflegung und Pipapo. Und dann könnt ihr euch noch anmelden. Ich glaube, 4 oder 5 Freiplätze sind noch zu haben.
Ja, schön. Wenn du schon Werbung für dich machst, möchte ich auch Werbung für den Artikel machen, den Freddy erwähnt hat in diesem Interview. Das ging um eine Studie aus Kiel. Ne? Die heißt Sonografische Visualisierung des Führungsdrahtes und Positionierung des zentralen Venenkatheters. Eine prospektive Beobachtungsstudie. Genau, da hat das Team aus meiner Klinik beschrieben, wie man das machen kann. Und diesen Artikel haben wir euch verlinkt bei unseren Shownotes. Ich möchte auch was Tolles über meine Klinik sagen.
Und du kannst ja noch was anderes Tolles erzählen. Du wolltest was zum Belloc Tossing Shunt erklären, oder?
Ja,
weil
genau.
Das hat so ein bisschen.
Da habe ich mir echt was abgestammelt.
Hat in den Raum gestellt, ja. Und es hat Nachfragen verursacht.
Ja, da habe ich mir echt was abgestammelt, weil ich auch so nervös war. Da war halt die Koryphäe der Kinderanästhesie und ich wollte ihm jetzt erklären, was ein Belloc Tossing Shunt ist. Und der kennt das ja in- und auswendig. Und deshalb war ich nicht so souverän. Aber vielleicht kennt das auch nicht jeder und das möchte ich einmal kurz hier in den richtigen Kontext stellen, weil man das eigentlich braucht oder was das ist. Also es geht grob um das Krankheitsbild des hypoplastischen Linksherzsyndroms. Wie der Name schon sagt, ist es so, dass die Kinder, die auf die Welt kommen, ein hypoplastisches linkes Herz haben. Also es ist quasi fast nicht ausgebildet. Die Aortenklappe ist meistens stenosiert und vor allem haben die auch eine hochgradige Hypoplasie der Aorta und noch andere Herzfehlbildungen. Also es ist ein komplexes Syndrom. Und das ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Und die Kinder überleben auch nur deswegen in den ersten Tagen, weil die noch einen Arteriosus Botalii haben, der offen ist. Und über den fließt dann das Blut aus dem rechten Ventrikel in die Aorta und verteilt sich dann im Körper und gelangt dann zurück über den rechten Vorhof. Und der andere Teil geht natürlich über den rechten Ventrikel, über die Pulmonalarterien, über die Lunge, wird aufoxygeniert, gelangt in den linken Vorhof und dann über ein Foramen ovale auch in den rechten Ventrikel. Und nur aufgrund dieses Mechanismus ist es den Kindern möglich zu überleben. Diese Kinder kriegen nach der Geburt, wenn das bekannt ist, sofort einen Prostaglandin-Perfusor, damit der Ductus Botalii offen bleibt. Und sie müssen korrigiert werden in den sogenannten Norwood-OPs. So, und jetzt kommen wir zum Shunt. Und zwar bei der ersten Norwood-OP, und doch nur auf die möchte ich eingehen, wird die Arteria pulmonalis, also der Stamm der Arteria pulmonalis, vom Herzen abgetrennt und der Ductus arteriosus wird durchtrennt und die verkrümmerte Aorta wird aufgeschnitten, durch ein Patch erweitert und auf den pulmonalis Stamm angenäht. Ja? Und in diesem Interview ging es halt genau darum, zu fragen, wie die diese OP machen. Bei manchen Zentren wird die Aorta abgeschnitten, und die Perfusion wird komplett gekappt, sodass es zu keiner Perfusion in den Kreislauf kommt. Das wird dann in Herz-Kreislauf-Stillstand gemacht, in Hypothermie. Und in manch anderen Zentren, so wie bei uns auch in Kiel, wird das in partieller Klemmung gemacht, sodass halt noch der rechte, die rechte Arteria brachialis und die Carotis interna möglicherweise noch durchblutet sind und dann der Rest aber durchtrennt sind beim operativen Vorgehen. Und in diesem Zusammenhang war es wichtig zu wissen für Johannes, meinen Kumpel, ob eben er dann immer sozusagen rechts punktiert und was er macht, wenn er das nicht hinkriegt, ob er dann auf die andere Seite gehen würde oder nicht, was ja keinen Sinn macht, weil du dann ja keine Perfusion hast. Ja, darum ging es bei dieser Frage und ich glaube, das erklärt nochmal ein bisschen vielleicht den Hintergrund dessen, warum ich danach gefragt habe. Achso, jetzt habe ich noch gleich den Blalock-Tausig-Schand erklärt. Nach dieser Norwood-OP, nachdem halt die Aorta dann auf den rechten Ventrikel gefropft wird, muss ja noch irgendwie aber jetzt Blut in die Arteria pulmonalis kommen und deshalb gibt es eine Verbindung zwischen Arteria brachialis rechts und eben dem Truncus pulmonalis und diese künstliche Anastomose wird Blalock-Tausig-Anastomose genannt. Ja.
Hast du schön erklärt.
Oh, danke.
Hab's jetzt ich verstanden. Ich bin kein Kinderkardioanästhesist, werde es in meinem Leben wohl auch nie werden und es zeigt aber, dass du Bock drauf hast. Wann wirst du da reinrotieren?
Das kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Ich weiß nicht, ich glaube, das Team ist sehr selektioniert und ich glaube, es ist auch gut, dass es ein festes Team gibt. Klar habe ich Bock drauf, aber das alles andere steht nicht in meiner Entscheidungsfindung. Und
ja, also du hast Motivation du hast das Know-how und du hast auch die Skills. Also wer, wenn nicht du?
Hm? Das siehst du so. Gibt noch andere gute Leute.
Nee, aber nicht so gute Leute. Ich meine, ja, du bist Armin. Ja, also komm. Nicht tief stapeln jetzt.
Ja, danke, dass du mir das zutraust auf jeden Fall. Es ist super spannend. Ich glaube, mir ist nochmal klar geworden, dass wir unbedingt eine Folge machen müssen über die Kinderherzfehler. Zumindest über die Linksherzhypoplasten.
Ja, dann werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein. Die kannst du dann machen. Und ich werde dann ab und zu, du kriegst von mir so ein paar Einspieler, wo ich sage, ja. So, und das war's dann. Ja, ich werde da nicht viel Sinnvolles zu beisteuern.
Ja, doch, du musst aber. Das ist genau doch, darüber haben wir doch auch in Kronberg gesprochen, auch im Interview anklingen lassen schon, oder beziehungsweise in der Folge, in der Sonderfolge 001, dass es immer mehr Kinder geben wird und gibt, die halt korrigierte Linksherzhypoplasten sind und man muss sich damit auseinandersetzen. Man kann das nicht wegignorieren. Es kommt irgendwann mal ein Kind, das ein zyanotisches Herzvitium hat und es hat sich einen Arm gebrochen. So, und da muss man es versorgen. Punkt. Zumindest muss man ein Konzept haben, wie man damit umgeht, wie man es entweder verlegt, was man machen darf, was man nicht machen darf und so weiter und so fort. Also ich glaube, es gibt so...
Tatsächlich hatte ich das neulich.
Siehst du?
Genau dieser Fall oder so ein Fall. Das war jetzt kein gebrochener Arm, sondern das war auch ein Linksherz hypoplastisches teilkorrigiertes Fontanekind, das durch die Langzeitintensivbeatmung eine subglottische Stenose hatte. Und das kam halt mit dem Stridor, einem unklaren Stridor. Also wir wussten nicht, dass es eine subglottische Stenose hat. Es kam über die Kinderrettungsstelle und die waren überfordert und dann wurde Kinderreha-Alarm ausgelöst und so kamen wir mit ins Spiel. Ja, und dann standen da schon die Pädiater und haben das Kind inhalieren lassen und der thorakale Einziehung und das war halt alles hochdramatisch. Es war zyanotisch, also wir wussten, dass es ein Fontanekind war und da ist natürlich eine Zyanose schon auch mit eingespeist, aber dem ging es halt wirklich schlecht. Und nichts von dem, was bisher therapeutisch veranlasst wurde, hat irgendwie eine Wirkung gezeigt. Und dann haben wir dann bronchoskopiert, nasal, und haben dann diese subglottische Stenose gesehen, sodass wir uns dann erklären konnten, was jetzt eigentlich das Problem war. Und haben dann ein Konzept erarbeitet, wie wir da in dieses Kind einen Tubus ist eigentlich sehr geschönt. Eigentlich war es ein Strohhalm oder diese kleinen Stäbe von den Q-Tips, die kennst du ja. Mhm. Ungefähr so dieses Lumen war noch übrig. Und das hat eben auch erklärt, warum die Inhalation nichts gebracht hat.
Ja.
Aber hier war es in dem Fall sogar ganz gut. Diese Stenose hat eben für so starke intrathorakale negative Drücke gesorgt, dass diese passive Lungenperfusion super funktioniert hat. Und mit dem Sauerstoffvorhalten hat das Kind so gut oxygeniert wie noch nie. Also das war sozusagen Minus und Minus ergibt Plus. Und so konnten wir halt in einer Situation, die doch ziemlich stabil war, die Oxygenierung hat super funktioniert, dann dieses Kind intubieren. Aber in jeder anderen Situation wäre mir der Arsch ganz schön auf Grundeis gegangen.
Ja.
Nein, auch hier ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Ja, aber vielleicht hätte jede andere Situation sich nicht so elegant lösen lassen.
Mhm. Ja, und aber das ist schön, dass du das so siehst und beschreibst und gesagt hast. Aber genau das ist ja dann noch der Trick bei diesen Hypoplasten. Jetzt ist die Oxygenierung zwar gut, aber die Durchblutung halt nicht optimiert bei den Kind. Ne? Also wenn du eine, das ist genau der Punkt, wenn du eine gute Lungendurchblutung hast, hast du eine schlechte Körperdurchblutung möglicherweise. Aber das können wir jetzt an der Stelle abkürzen. Darüber kann man wirklich stundenlang noch drüber reden und deshalb lassen wir es dabei. Ich werde noch in die Shownotes einen Link machen zu vom Kinderherzzentrum Kiel. Da gibt es schöne Abbildungen und so allgemeine Informationen zu den Vizien. Fand ich ganz nett zusammengetragen auf unserer Homepage.
Super.
Ja.
Da werde ich mich auch mal durchlesen, einlesen.
Ja. Viel Spaß. Gut, wir bedanken uns nochmal bei den Spendern und Spenderinnen.
Bringt uns unserem Ziel, auch ein Projekt unterstützen zu können, durchaus näher.
Genau, sei es das Kinderhospiz in Berlin oder die Arbeit von Kinderclowns hier bei uns in Kiel.
Genau.
Und deshalb freuen wir uns, wenn ihr euch ein zweiter spenden würdet, wenn ihr das Projekt, was wir hier machen, gut findet. Wie gesagt, auf www.kinderanästhesie-talk.de gibt es einen Spendebutton und da freuen wir uns, wenn ihr etwas in den Topf werft.
Was haben wir euch noch zu bieten in diesem Jahr? Also die nächsten beiden Folgen, das können wir schon mal sagen, werden Interviewfolgen sein. Wir wissen noch nicht, in welcher Reihenfolge, weil sich die Terminfindung mit den Interviewpartnern gerade noch
befindet sich noch in der Gestaltung, ne?
In der Gestaltung, ja. Das ist ein schöner
Ausdruck. Wir sind halt Chefärzte, ja. Was soll man sagen? Chefärzte haben nie Zeit. Wie toll es doch ist, kein Oberarzt zu sein oder kein Chefarzt. Oder, Gordon? Ach, du bist ja Oberarzt. Verdammt.
Ja, aber ich habe auch keine Zeit. Das macht es ja auch nicht einfacher, nee. Dass wir einen gemeinsamen Termin finden.
Ja, und noch dazu kommt ja ein familiäres Ereignis bei mir, was es noch unplanbarer macht. Aber darunter soll der Podcast natürlich nicht leiden.
Jetzt hast du es erwähnt. Also ist es doch offiziell? Machst du es
ja, ich mache es offiziell jetzt. Ist egal. Meine Freude ist so groß jetzt.
Los, haus raus.
Ja, ich will Papa nochmal. Darüber freue ich mich sehr.
Yay. Von einer Tochter.
Ja.
Ich freue mich riesig für dich. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Väter und Töchter.
Magic.
Das soll jetzt nicht weiter in die Tiefe geführt werden. Soll nur erklären, dass es durchaus ein bisschen auch tricky werden könnte. In den nächsten Monaten, was unsere Ehe und unser Baby angeht, aber ich bin nicht eifersüchtig und ich finde es so gut, wenn du dich auch um die anderen Kinder kümmerst, ja. Aber das ist eben die Aussicht für die nächsten 2 Monate. 2 Interviews zu den Themen OSA in der Kinderanästhesie, obstruktive Schlafapnoe mit Herausforderungen, die sich da für uns ergeben. Und noch ein Thema ist die Medikamentensicherheit in der Kinderanästhesie. Haben wir heute auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das sind die beiden Themen, die wir planen im August und im September.
Genau, und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden über die üblichen Kanäle, auf unserer Homepage, auf Twitter und Instagram. Ja, und ich glaube, Gordon, an dieser Stelle bleibt uns doch dann nichts anderes mehr zu sagen, als auf Wiederhören, oder?
Auf Wiederhören.